Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Und was war die Frage?
Interviews.
Ob ich erst so Interviews... Mein Vater hatte eine Anlage und da konnte man ein Mikro anschließen.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und ich war fasziniert davon. Ich war fasziniert davon, mit diesem Mikrofon Interview zu spielen.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So. Jetzt ist es passiert. Jetzt läuft das.
Das Gerät läuft.
Wunderbar. Du siehst Schuhe aus, wie ich das immer mache.
Ich zieh die Schuhe aus.
Das ist cool. Jeremias Koschorz. Er ist Schauspieler, Sprecher und Musiker. Nach seinem Schauspielstudium in Leipzig und Halle gehörte er zunächst zum festen Ensemble des Theater Magdeburg. Mittlerweile lebt Jeremias in Berlin. Er spielt Theater, singt in Opernhäusern, spricht in Hörspielen wie Be My Match, steht in Filmen wie Rockabilly Requiem und in Darkness vor der Kamera. Für seine Rolle im Tatort Tod auf dem Rhein wurde er 2010 sogar für den New Faces Award nominiert. Und natürlich und vor allem synchronisiert er mit Liebe Filme. Wie zum Beispiel Mit 17, The Darkest Minds oder auch La La Land. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, hat er auch für ein Theater-Weihnachtsstück die Musik komponiert. Daher verwundert es nicht, dass er mit einem uralten Klavier in seiner Wohnung seinen Nachbarn schöne Melodien schenkt. Und Jeremias bezeichnet sich selbst als Quasseltante. Warum? Hör doch einfach selbst.
Du hast was gewollt, ich habe was mitgebracht.
Genau, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet aus dem Bauch. Was möchtest du trinken? Ich habe aus dem Bauch heraus geantwortet, Kir Royal. Ich habe keine Ahnung warum.
Das ist so schön.
Aber es kam in meinen Kopf. Und
ich wusste warum? Überhaupt nicht, was das ist.
Okay.
Ich musste nachgucken.
Ja.
Und dann war Creme de Cassis zu einem Teil und zu sieben Teilen
Champagner.
Cremant oder Champagner. So,
genau.
Jetzt haben wir Champagner. Übrigens habe ich den da genommen, weil da Louise draufsteht. Das ist die Schwester von der Rolle, wo wir gerade was aufgenommen haben.
Cool.
Ja.
Das ist super verbindlich. Sieben Teile, okay. Dann.
Du musst einfach das aufmachen und du musst es mischen.
Ich muss es machen?
Okay. Ach, na gut, ich mache das auch für dich, aber du hast, glaube ich, mehr Ahnung, weil du es schon mal getrunken hast.
Und ich dachte, ich sage einfach, mach Kir Royal.
Du komm, bist, dann mache mach ich diesen...
Du machst den Cassis.
Ich mache den Cassis und du machst
den... Ich mache den Champagner auf, genau. Das ist eine Ansage.
Okay. So. Sollen wir erst die Cassis reinhauen, wenn das dann draufkommt, dann vermischt sich das besser oder ist es genau andersrum?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt müssen wir machen eins so, eins so.
Wir machen eins so, eins so.
Wisst ihr das, wo es vorher reinkommt? Oder?
Ja.
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 Okay.
Mal gucken, ob das ein Teil und sieben Teile Champagner.
Vielleicht ist jetzt ein Teil. Ich weiß es nicht.
Okay.
Mal gucken.
So, Achtung.
Kommst du nochmal oben drauf.
Oh.
Schön.
Dann poppt schön hier. So, für alle Hörer, jetzt gibt's...
Ich glaube, das vermischt sich zumindest ganz gut.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich mache es andersrum. Das heißt, jetzt musst du bei mir erst den Champagner reinhauen und dann...
Genau. Dein Glas gibt's Champagner. Sieben Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ein Teil...
Und ja, natürlich ist das, wo sie es unten absetzt, voll bescheuert. Egal.
Sieht auch toll aus. Sieht aus. Warte, ich gieße noch ein bisschen nach. So.
Yes, danke schön. Hast du, glaube ich, aber ist egal.
Aber es sieht auf jeden Fall wirklich schön aus. Wir können, man sieht es ja leider nicht, aber wir sehen es.
Prost.
Ich freue mich. Freitagabend. Kir Royal.
Ja. Es gibt in der Heimatstadt, wo ich herkomme, es gab einen Club, der hieß Pir Royal.
Okay.
Aus Kir Royal und Pirna.
Ja.
Weil,
ja. Du kommst aus Pirna?
Ich komme aus Pirna.
Ah.
Ja.
Vielleicht sollte ich mal die Fragen stellen jetzt. Pir Royal.
Doch, Pir Royal. Haben wir vorhin schon bei der...
Also das ist sehr süffig, muss ich sagen.
Ich würde, glaube ich, noch einen Cassis nachlegen.
Hm.
Aber
und ich muss ein bisschen Champagner nachlegen.
Ja, ist doch gut. Dann wir mischen uns ran.
Ja. Ja.
Hammer. Sehr gut. Ja,
sehr gut.
Ja, aber du bist doch auch Sachse, oder nicht? Leipzig.
Ja. Ich komme aus Leipzig.
Leipzig.
Genau. Gebürtiger Leipziger.
Kannst du mir eigentlich diesen komischen Konflikt von Dresden und Leipzig erklären? Da gibt es doch eigentlich immer so Schwingungen.
Nee,
gut.
Ich kann sie nicht erklären. Ich habe den auch nie verstanden. Oh. Ich finde, Dresden ist eine tolle Stadt. Ich finde, ja, Leipzig ist eine tolle Stadt. Mhm. Ich finde auch, Halle ist eine tolle Stadt. Und ich verstehe nicht, warum man da sich so neidvoll und kriegmäßig gegeneinander auflehnen muss. Das ist ja wirklich interessant. Halle zum Beispiel ist ja nur 30, 40 Kilometer von Leipzig entfernt. Ja. Ist zwar ein anderes Bundesland, aber ist trotzdem nah beieinander. Und ich habe in 20 meiner Lebensjahre, die ich in Leipzig gelebt habe, war ich nicht einmal in Halle. Ich meine, warum auch? Ja,
ja, ja.
Und bin dann im Zuge des Studiums ja nach Halle gezogen. Mhm. Und fand es so, so schön dort. Das ist eine wirklich kleine, süße Stadt.
Aber dein Studium war trotzdem in Leipzig? Mhm.
2 Jahre in Leipzig und 2 Jahre in Halle.
Ah, aber ist das normal oder bist du gewechselt?
Das ist bei uns an der Schauspielschule normal gewesen, weil wir nach 2 Jahren immer ans Theater gehen. Und es gibt 4 Aha. Theater, die damals in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle angesiedelt waren.
Genau. Ich fand das damals ganz schade, dass es in Dresden keine Schauspielschule gab. Ich fand das komisch, dass es eigentlich die Staatsoperette und es gab das Theater der jungen Generation und es gab irgendwie so Möglichkeiten eigentlich, wo man eine spielen konnte.
Genau.
Und es gab gar keine Ausbildungsmöglichkeiten dafür. Das nächste war halt in Leipzig.
Leipzig und dann wieder das angegliederte Studio Dresden, wo man dann sozusagen, wenn man in Leipzig auf der Schauspielschule war, wieder nach Dresden gehen konnte, ans Studio. Genau. Okay. Meine Güte, das ist süffig, das ist toll, dieses Getränk.
Ja. Ich habe voll gedacht, dass du irgendwie, dass du das regelmäßig trinkst oder das irgendwie so. Ach, nein, überhaupt nicht.
Gar nicht, aber wie schmeckt es dir?
Ja, ist voll gut, ist wirklich voll gut.
Da ihr Champagner schon mal im Programm hattet, habe ich mir gedacht, man muss das Ganze ein bisschen pimpen. Und naja, Champagner trinke ich sehr gerne, muss ich gestehen.
Ja.
Und so haben wir beide eine Variation davon.
Das ist schön. Ja. Und du bist ja aber generell so ein Genussmensch, ne?
Oh ja. Oh ja. Woher weißt du das?
Es könnte sein, dass wir schon mal eine Hörspielproduktion zusammen hatten, wo das irgendwie Thema war.
Ja.
Ja. Mhm. Wir haben Be My Match zusammen gemacht.
Genau.
Also ich habe Regie assistiert und du warst eine der Hauptfiguren.
Genau. Da haben wir uns kennengelernt.
Mhm.
Ja. Es ist 85 Jahre her.
Ja, es ist wirklich schon Weichen her.
Gefühlt. Es ist lange her.
3 Jahre?
3 Jahre. Mhm. Ja.
Genau. Und ich weiß, dass du danach im KDW warst, zumindest nach ungefähr oder beim
letzten Tag.
Ja.
Am letzten Tag unserer Produktion.
Ja. Und da habe ich dann festgestellt, dass du das unter Umständen magst. Und dann war ich immer bei dir zu Hause und dann habe ich auch festgestellt, dass du das magst.
Wir müssen es korrigieren. Ich war nicht im KDW, ich war in der Galerie Lafayette. Und habe Champagner gekauft, weil es war unser letzter Aufnahmetag, an dem
die Galerie Lafayette, wir mussten das Skript ändern, das war falsch da.
Genau, genau.
Ja.
Und wir haben ein, für die Hörer jetzt, wir haben ein On-Location-Hörspiel gemacht.
Ja.
Und ihr hattet den letzten Aufnahmetag. Das heißt, wir haben dort aufgenommen an den Locations, an denen wir sozusagen im Skript verortet waren. Und ich weiß doch, wir hatten den letzten Aufnahmetag, an dem ich, glaube ich, erst später bestellt war oder gar nicht mehr dran war.
Mhm.
Und da bin ich dann zu euch gestoßen und habe in der Galerie hab gesagt, so, jetzt ist es soweit. Jetzt wird Champagner gekauft fürs Team. Und ich finde, das irgendwie gehört sich das so, wenn man eine gute Zeit miteinander hat und wenn man irgendwie eine schöne Arbeit, also es gibt Kollegen, die das vielleicht jetzt sagen, das ist aber ein bisschen wie so, naja, keine Ahnung, Bestechung oder einschleimen.
Okay.
Aber ich habe ausgewählte Produktionen, bei denen ich das mache, weil wir eine gute Zeit miteinander haben und am Produkt arbeiten. Und bin immer wieder überrascht, wenn ich dann manchmal, keine Ahnung, einem Tonmeister oder auch einem Cutter mal meinen Dank ausspreche und mal sage, hier, ich finde, das ist eine kleine Aufmerksamkeit, dass sie dann überrascht sind und sagen, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mhm. Oder ein Tonmeister hat mir mal gesagt, er hat noch nie irgendwas bekommen von irgendjemandem.
Krass.
So. Und da dachte ich schon so, okay, du bist auch ziemlich lange im Geschäft. Das finde ich ganz schön krass. So.
Finde ich wirklich krass, ja.
Weil irgendwie in den heutigen Zeiten, wo man wirklich mal mit den Gedanken oft bei so, ja, sonst wo ist, aber irgendwie nicht bei solchen Kleinigkeiten, auch bei solchen, ja, wie du gesagt hast, bei solchen Genussdingen ist. Und ich, ja, für mich gehört das dazu und deswegen, genau.
Das ist Was ist denn das, was du dir am häufigsten dann so gönnst, wo du sagst, eigentlich, das ist zwar eigentlich ein bisschen Luxus, aber das gehört für mich dazu, weil das für mich total Lebensqualität ist?
Gutes Essen.
Ja, ne?
Mhm. Ja. Und zwar ohne Kompromisse, hatte ich vorhin auch schon unserem Tonmeister gesagt. So auch in den schlimmsten Zeiten, wenn man wirklich das Geld knapp war oder man gedacht hat, oh, wie kriegt man das und das jetzt hin? Essen, habe ich gesagt, da mache ich keine Kompromisse. Mhm. Ich möchte gut essen und gut leben irgendwie. Dann muss man halt auf anderes verzichten.
Ja.
So, aber das ist so eine Sache, die abgesehen davon, dass ich gerne essen gehe und Verschiedenes neu ausprobiere, auch gerne koche, dass ich, ja, am tollsten wäre es natürlich, man baut selber die Sachen an, die man verzehrt. Da gibt es auch einige Freunde, die das machen oder auch haben, einen eigenen Hof, ein eigenes Feld, einen eigenen Garten. Das habe ich leider nicht. Da weiß man, wo es herkommt. Aber genau, ja, Essen finde ich gut.
Das finde ich auch, ich weiß nicht, also das Kochen und auch das Einkaufen vorher, das beruhigt total. Und dieser Prozess einfach beim Kochen, es ist so geil, weil man hat auch sofort was davon.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht bei unserem Beruf. Es dauert ja dann doch relativ lang, bis ein fertiges Produkt entsteht oder bis man dann doch mal noch erkennt, was dann alles daraus wird.
Ja.
Und beim Essen ist es so, du kaufst es und so 2 Stunden später hast du das dann vor dir stehen und hoffentlich ist es total gut.
Mhm.
Und wenn es halt nicht gut ist, dann
macht man's
muss man
anders
improvisieren und gucken, dass es wieder besser
dann
wird.
Dann muss man essen gehen.
Das stimmt wirklich. Ja. Nee, das hatte ich, glaube ich, auch schon immer. Dieses Essensding.
Ja.
Also, und zur Not einfach 1000 Leute einladen und für die kochen. Dieses Zusammensitzen und dabei was essen.
Ja.
Zumindest war das in meiner Familie auch so, das Abendessen war eigentlich zusammen. Wie war das bei euch?
Wollte ich gerade sagen, das ist ja wirklich absurd, weil das ganz viele, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Ich meine, das hängt natürlich auch mit den Verhältnissen zusammen, die sich sicherlich jetzt auch nochmal stark ändern. Aber in der Familie zu sein und ich habe 2 Geschwister, also wir waren zu 5, wir haben 20, ich habe 20 Jahre mit denen unter einem Dach gelebt und dann zu 5 am Tisch zu sitzen, zu kochen, zu essen, damit bin ich aufgewachsen. Auch nicht nur zu 5. Wir haben einen großen Freundeskreis in der Familie, wo man sich getroffen hat, wo man abends zusammensaß und die Geselligkeit und das ist absolut, absolut auch mein Ding. Und ich finde es schade, dass es heutzutage irgendwie, dass es wirklich Menschen gibt, die das gar nicht kennen. Die vielleicht, ich verstehe total, wenn man irgendwie nicht die Möglichkeit hat oder sagt, man hat Zeitdruck oder man sagt, okay, Essen ist für mich, ich habe mal jemanden kennengelernt, hat gesagt, Essen ist für mich sozusagen notwendig.
Ja, okay.
Ja, das muss schnell gehen.
Das muss ist krass.
So, und das ist für mich kein so. Und was das aber sein kann, also das, wie du sagst, mit mehreren Menschen zusammenzukommen. Und es gibt ja durchaus sehr viele, die das jetzt wieder aktiv versuchen, ins Leben zu integrieren, sich zu treffen, gemeinsam etwas zu machen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen.
Ja.
Und das ist ja so ein Familiending. Ich bin damit groß geworden. Für mich ist es selbstverständlich.
Mhm.
So. Und immer wieder spannend, wenn man auch erzählt, wir waren damals mit 25, 30 Freunden zusammen im Urlaub und da gab es eine riesige Frühstückstafel, die war meterlang. So.
Geil.
Das war der Hammer. Ja. Und ja, genau, hängt ja auch so mit diesem Bewusstsein und mit dem Genuss zu tun. Ja.
Bei uns waren auch immer ganz viele Menschen irgendwie, wenn meine Geschwister, ich habe 3, wenn die Leute da hatten oder so. Und na klar war das dann irgendwie auch immer voll und viel.
Mhm.
Aber ich weiß auch mittlerweile, dass, glaube ich, meine Eltern sowas auch ein bisschen vermissen, seitdem die Kinder doch aus dem Haus sind.
Mhm.
Und das Haus, wenn es da wieder voll ist, ist wieder so wie früher.
Ja.
Aber ich kriege ja auch nur die Zeit mit. Ich kriege ja gar nicht so doll mit, wie das ist, wenn mal weniger los ist.
Ja. Ja.
Und ich war jetzt vor 2 Wochen zu Hause und hatte Freunde dabei. Auch so, wir waren, glaube ich, 15 insgesamt.
Mhm.
Und ich habe dann irgendwie gedacht, na gut, vielleicht ist das dann doch zu viel für meine Mutter. Und sie hat aber alle verabschiedet und sie hat gesagt, ja, dann seid ihr ja nächstes Jahr wieder da.
Aha.
Geil. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch so ein Gemeinschaftsding und durch Essen lernt man doch auch Leute total kennen, oder?
Klar.
Was sie kochen, was sie raussuchen, wie es dann angerichtet ist und so.
Genau, und die kulturelle Unterschiede und Art und Weise der der Zubereitung, des Essens auch, des Konsumierens.
Ja.
Finde ich ja auch ganz interessant. So, und das ist immer schade, finde ich, dass wir so wenig eigentlich auch darüber wissen, ja, wie man in anderen Ländern mit diesen Dingen umgeht. Und,
aber reist du denn andere Länder auch gern und du schaust dir das dann alles an?
Ja.
Und futterst dich durch?
Also, ich reise sehr gerne, wenn es danach gehen würde, würde ich nur unterwegs sein. Ich bin sehr viel unterwegs, ja. Und letztes Jahr war ich auf Bali zum ersten Mal in meinem Leben. Das war ganz, ganz toll. Ich fahre Ski in Österreich. Ich war jetzt zum ersten Mal in Nizza. Mhm. Ich liebe Italien. So, ich bin damals mit dem Orchester, wir hatten in der Musikschule, da habe ich mitgespielt in dem Jugendsinfonieorchester in Leipzig. Wir hatten schon damals, naja, so lange ist es noch nicht her, aber Anfang der 2000er Jahre durften wir schon sehr, sehr viele tolle Reisen machen nach England, nach Spanien. Wir waren in Griechenland auf Konzertreise mit 80 Mann. Ja, also das war immer ein Erlebnis. Und selbst da hat man irgendwie schon mit 13, 14, 15 so mal andere Orte kennengelernt. Mhm. So. Das ist doch genial. Also, lustigerweise, was war vorgestern, Tag der Deutschen Einheit? Ich war auf der Meile vom Brandenburger Tor.
Ja.
Und total beeindruckend einfach, wie die Menschen da so langgelaufen sind. Es gab so Installationen, wo Menschen von damals auch erzählt haben, wie sich der Mauerfall für sie angefühlt hat. Mhm. Und diese ganzen Emotionalitäten finde ich total krass und spannend, und wie die Menschen auf dieser Meile zusammen langgelaufen sind, und du siehst einfach verschiedene Kulturen, die heutzutage miteinander in Berührung kommen, und wenn Menschen friedlich über diese gigantische Straße des 17. Juni laufen und man feiert ein Straßenfest, man feiert eine Wiedervereinigung, man feiert eine Weltöffnung sozusagen, ja auch, und auch die Bundesländer haben sich da präsentiert mit so Ständen, ist es ein so schönes Gefühl, dass man dann denkt, wo liegt eigentlich das Problem? Mhm. Ja, also was ist denn eigentlich, es funktioniert doch. Man kann auch, wenn es verschiedene Meinungen gibt oder verschiedene Kulturen, die können trotzdem zusammenkommen. Und die können trotzdem ihre Kulturen auch weiterleben. Aber warum verschließen sich die Menschen? Warum kommt man, warum stößt man auf Ablehnung, auf Unverständnis und so weiter und so fort, in Kommunikation. Und das ist ja gerade ein großes Thema in der Welt. Und jetzt werden wir politisch.
Da bist du ganz alleine hingegangen. Scheiße. Ich habe nach Reisen gefragt, dass du bei Tag der Deutschen Einheit rauskommst. Das kann ich ja nicht wissen.
Oh Gott, wir sind vom Essen über den Tag der Deutschen Einheit zum weltgeschichtlichen Geschehen gekommen. Das
hängt ja auch wirklich irgendwie alles zusammen. Ich lege uns einmal nach.
Ich schnapp mir den Champagner. Den Cassis-Likör, den Cassis.
Na, wenn wir nach Likör gehen, ist es der Likör.
Der Likör, ja. Danke.
Das war bestimmt wieder zu viel.
Für Grammatik bist du zuständig.
noch geht es.
So. Ach, ist das herrlich. Sehr gut. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich sehr gefreut, diese kurze Woche mit diesem schönen Abend hier zu schließen.
Ja, nochmal Prost. Aber du hattest zwei Geschwister. Da weißt du, wo ich noch hänge mit deiner Erzählung.
Ja, erzähl.
Ich bin noch bei deinen Geschwistern.
Ja, zwei Geschwister.
Du bist,
ich habe sie auch noch.
Einzusortieren? Du bist der kleine, große, mittlere?
Bin der ganz große, der alte Sack.
Du bist der alte Sack?
Bin der alte Sack. Ich bin 31, mein Bruder ist 25. Oh Gott. 24. 25 geworden. Und meine Schwester ist 21.
Mhm.
Ja, also die Jüngste, 10 Jahre jünger.
Okay. Und dann bist du mit 20 hast du studiert, ne?
Gott, das ist peinlich. 24 ist mein Bruder geworden. Entschuldigung, falls mein Bruder zuhört. Entschuldige, Bruder.
Ich kann mir dafür das Geburtsdatum nie merken von meinen Geschwistern. Also von meiner kleinen Schwester. Und ansonsten verwechsel ich das immer. Ich weiß, dass meine... Ich weiß es immer nicht. Ich muss es immer zusammensuchen irgendwie.
Das weiß ich sogar. Ich weiß es sogar mit Jahr. 94, also 5. September, Bruder. 94, 22. April, 97, Schwester.
Gerade so nicht mehr Witter. Schade.
Ja.
Oder? Schon raus. Wann hast du denn Geburtstag?
14. Januar. Steinbock.
Dein Steinbock.
Ich freue mich immer, wenn schöne Dinge im Horoskop irgendwo stehen. Ja.
Oder ist in deiner Zeitschrift, die du dabei hast, gibt's da ein Horoskop drin?
Ich weiß es nicht.
Das wäre irgendwie schön, wenn du mal ein Horoskop.
Also es ist eine Gesundheitszeitschrift. Da gibt's bestimmt ein. Oh, es gibt
das
schöne.
Das wäre zumindest witzig, wenn es da auch sowas gäbe. Was ist das denn? Ist das wirklich so ein Test? Boah, können wir den machen?
Hätten Sie es gewusst, die besten Fragen aus der Fernsehsendung?
So, nee, das ist so. Ich dachte, man hat dann so eine Typsache irgendwie ausgearbeitet. Nee, gibt es wahrscheinlich nicht. Na gut.
Über alle Weinberge, ist auch schön.
Aber wie ist denn das als großes Geschwister? Ich bin ja so als unterer Mittlerer. Ich hatte durchaus.
Unterer Mittlerer heißt?
Bei Vieren, also ich bin praktisch der Dritte.
Von unten.
Der Dritte von
der
oben.
Dritte Lord von Wutzdockhausen.
Große Schwester, großer Bruder und eine kleine Schwester. Genau. Okay, ja. Und das heißt, meine große Schwester musste doch, glaube ich, ein bisschen die Regeln lockern. Musste da sich durchkämpfen.
Oh. Naja, ich habe es relativ einfach gehabt, weil ich bin der Erstgeborene.
Ja.
Die ganze Liebe, die ganze Aufmerksamkeit ist ja in mich reingekommen.
Stimmt, es waren ja 6 Jahre.
Es sind 6, 7 Jahre Unterschied zu meinem Bruder und demnach hatte ich genug Zeit, mein Ding zu machen und ich habe es genossen, als mein Bruder da war, weil dann war natürlich wieder Leben in der Bude und man hatte irgendwie ein kleines Spielbaby, mit dem man Unfug treiben konnte. Mit dem habe ich auch lustige Interviews gemacht, jetzt wo du das sagst. Ja, also ich als Ältester hatte nie irgendwie Probleme. Ich habe auch mal das... Ich habe Interviews gemacht mit meinem Bruder. Ich hatte auch den Vorteil, dass ich ja immer das Einzelzimmer bekommen habe. Wir hatten natürlich nicht 15 Zimmer, aber meine Geschwister mussten sich ein Zimmer teilen, weil sie natürlich die 2 Jüngsten waren. Ich hatte das Einzelzimmer.
Ja.
Und ich glaube, meine Schwester hat sehr gelitten unter meinem Bruder. Ja, aber ich habe immer gedacht, okay, du musst jetzt einfach ganz schnell ausziehen, damit deine Schwester in dein Zimmer kann, damit die beiden endlich mal ihre 2 Zimmer auch bekommen. Und was war die Frage?
Interviews.
Ob ich erst so Interviews... Mein Vater hatte eine Anlage... Und da konnte man ein Mikro anschließen. Und ich war fasziniert davon. Ich war fasziniert davon, mit diesem Mikrofon Interview zu spielen.
Ja.
Und erzähl mal, und was hast denn du? Und das so. Mein Bruder total klein. Ich, ja. Also, Antonius, wo wohnst du denn? Also, blöde Fragen auch. Ja. Sinnlose Fragen, ja. Und dann mein Bruder,
in diesem großen Haus.
Und wie heißt denn dein Papa eigentlich? Wollte er nicht antworten. Dann habe ich ihm geflüstert,
Heiner.
Dann habe ich mich auch, du sollst nicht flüstern, Mensch, du sollst antworten, wenn ich dir eine Frage stelle. Und also ich habe also völlig, völlig bekloppte Sachen da. Einfach nur um der, weil wir die Möglichkeit hatten, auf Kassette, auf Band, lustige Aufnahmen zu machen. Ich habe sowieso mit dem Mikrofon alles Mögliche aufgenommen. Da gibt's jetzt noch, ich habe die Kassetten auch noch zu Hause. Ich habe auch mit der Kassette, das haben wir wahrscheinlich alle gemacht, im Radio Sendungen mitgeschnitten, ja. Songs mitgeschnitten, auf Kassette mich aufgenommen. Konnte man ja auf Record und Play gleichzeitig drücken.
Ja.
Und dann hatte das Radio so ein eingebautes Mikro und dann konnte man auch was aufnehmen. Da habe ich einen Blödsinn aufgenommen. Ja, das sind wahre Schätze. Meinen. Ja, das habe ich auch mal angefangen zu digitalisieren.
Du hast also schon was da.
Ja.
Ich glaube, wir kommen noch mal ins Gespräch gleich.
Ja.
Sehr schön.
Okay. Ja. Da ist meine Mikrofonaffinität.
Ich wollte gerade sagen, die hat sehr, sehr schnell und sehr zeitig begonnen. Kann bitte jemand meine Stimme aufnehmen?
Ja, das fing schon sehr früh an. Ist eigentlich wirklich erstaunlich. Ich habe da, als ich die Kassetten dann mal wiederfand, dann auch gedacht, krass. Also das ist ja, was man so als Kind schon gemacht hat, was vielleicht mal später auch in einer professionellen Ausübung endet, ist schon
abgefahren. Ja, wie abgefahren. Ich finde es wirklich schön, wenn irgendwie... Also diese Dokumente an sich zu haben.
Aha.
Ich glaube, ich war irgendwie zu konsequent auch mit einem Geschriebenen. Ich habe halt nachdem ich ein Jahr in der Schule fertig hatte, habe ich halt meine ganzen Hefte genommen und habe die halt weggeworfen. Weil ich das hätte es irgendwie sortieren müssen, aufräumen müssen. Das fand ich alles blöd. Und ich bin kein großer Wegschmeißer eigentlich. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, ob letztens mal in unserer Bude wieder warst. Es ist schon wieder ziemlich viel Müll da. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie wahnsinnig aufgeräumt ist immer. Aber diese ganzen Schulsachen, ich weiß nicht, ich dachte immer, nee, ach komm, das hast du im Kopf.
Krass.
Weg. Krass. Alles weggehauen. Das fand ich blöd. Und ich glaube, es muss eine Kiste geben, wo es vielleicht noch so ein paar Sachen sind. Aber ich weiß, dass ich Tagebücher weggeschmissen habe, weil ich dachte, brauchst ach du nicht komm, mehr, deine scheiß Gedanken, ganz im Ernst. Ja. Weil meine Tagebücher haben zumindest auch immer nur angefangen mit, ey, ich gebe mir voll Mühe, ich mache das jetzt immer. Und da auf Seite 3 war es dann leer.
Ja.
Hast du Tagebücher geführt?
Ja, phasenweise angefangen, aber dann auch so nach 2-3 Seiten leer. Ich habe irgendwann mal so eine Phase gehabt, da habe ich Word, also auf dem Computer, Dokumente angefangen und geschrieben, irgendwas, irgendwelche Gedanken, die mir kamen und die irgendwo abgelegt. Irgendwas, so Tagesgedanken, wirklich wie so Tagebuch, aber unregelmäßig. Und diese Dateien habe ich auch irgendwann jetzt mal wieder bekommen. Von 2007, 2006, 2005 ging es, glaube ich, nicht, aber so 2006, wie 7, 8, so diese Zeit.
Und da warst du so 20.
Genau.
Ja.
Genau, genau. Und was ich aber mache, ist wirklich auch aufschreiben, das habe ich schon immer gemacht. Ich hatte damals, also, wo es noch analoge Kalender gab, manche haben das jetzt auch noch, ich
es gibt schon noch ein paar Leute, die das
ja, haben. Weißt du, was ja wirklich, da habe ich jetzt noch diese alten, diese großen Kalender, da habe ich auch immer mal was reingeschrieben. Ne? Irgendwie heute,
hast du die auch aufgehoben?
Ja, die habe ich alle aufgehoben.
Ah, krass.
Ich habe sogar, weil du sagst, Schulhefte, habe ich alle aufgehoben. Ich habe 13 Schuljahre lagen irgendwann archiviert, sortiert und fein säuberlich gestapelt im Keller meiner Eltern.
Das und muss ja auch da liegen, man selber nimmt das ja nicht mit.
Natürlich nicht. Und das waren Schätze. Ich habe Hefte, ich habe gezeichnet, gemalt, ich habe Schönschrift, ich habe alles picobello versucht zu festzuhalten.
Ja.
Und irgendwann hat dann meine Mutter auch gesagt, Jeremias, es liegen jetzt diese Hefte, also diese Tonnen an Papiermüll, das ist ja unvorstellbar. Ja. Und dann gab es so drei Phasen. Die erste Phase war, dass ich gesagt habe, nein, das muss alles aufgehoben werden. Die zweite Phase war von, okay, ich fange jetzt an, mal was zu sortieren, was du vielleicht wirklich gar nicht mehr brauchst. Habe angefangen, Matheordner, den ganzen Scheiß, weg. Und die dritte Phase war dann, dass ich gesagt habe, okay, wer zur Hölle guckt sich das überhaupt noch einmal in seinem Leben an?
Ja.
Und dann habe ich alles weggeschmissen. Bis auf, ich glaube, wirklich so 2-3 Hefte aus der ersten, zweiten Klasse.
Ja.
Und 2-3 Ordner waren das eigentlich dann schon so mein Kunstordner, den ich über 2-3 Jahre wirklich geliebt und gehegt und gepflegt habe. Den habe ich auch noch aufgehoben.
Ja. Hast du Kunstleistungskurs gemacht?
Nein, aber es hat sich so angefühlt.
Was hast du denn gehabt als Leistungskurs?
Deutsch und Biologie.
Ah ja.
Ja.
Toll.
Weil ich mochte das nicht so, aber offensichtlich du mit diesem ganzen Interpretieren und so, fandst du das, du warst wahrscheinlich wahnsinnig gut da, oder?
Also ich mochte Deutsch, ich mochte das, ja. Ach nee, das war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen, so mit meiner Klasse. Ich hatte eine tolle Klasse und ich denke irgendwie gerne an die Schulzeit auch zurück, aber nicht, was gewisse Prüfungen angeht, da denke ich mir wirklich, also das ist ja sowas von idiotisch, was man da in sich reingekloppt hat. Wer braucht das? Mathe, also natürlich braucht man gewisse Dinge, die man irgendwann mal anwenden kann, aber wenn ich mir so überlege, was man in dem Alter, was wir da...
Mit welchem Druck auch, du hast ja immer 13,
genau, 12. Ja.
Und das ist... Ja. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das auch bei meiner Schwester schon gesehen, die ja 4 Jahre jünger ist. Die hatten schon ein wesentlich höheres Pensum, nochmal das Zeug ranzuschaffen und noch mehr zu lernen. Und immer dieses halb 8 ging das ja los, zumindest bei uns war das so.
Ja, und bis 16 Uhr hängst du teilweise dann in der Schule.
Ja, dieses früh aufgestehen. Dann, also ich kann nicht früh, aber es ist ja auch durchaus erwiesen, dass das Gehirn erst ab 9 durchaus aufnahmefähig ist.
Ja.
Warum fangen wir so zeitig mit dem Kram an? Und so.
Naja. Ich bin für Schule von 10 bis 14 Uhr.
Das ist ja ehrlich gesagt...
Und danach Freizeitausgleich.
Ja. So sozialen Kram machen vielleicht, wäre ja auch ganz nett.
Ja, absolut. Ja.
Wann hast du denn eigentlich gewusst, dass du Schauspieler werden willst? Also schon an dem Mikro, ehrlich gesagt?
Schon, als ich mit 5 meine ersten Aufnahmen gemacht habe. schon relativ früh. Also Ich bin im Theater aufgewachsen, mein Vater ist Schauspieler.
Aha.
Völlig klar.
Aha.
Ja? Ich hatte damit quasi schon immer zu tun, das Leben lief in diese Richtung. Ich fand das toll. Theater, die Schauspieler, hinter der Bühne ging es ab. Leidenschaft, Drama, Partys bis zum Umfallen auf den Tischen wurde getanzt, es wurde geraucht, es wurde gesoffen. Ich als kleiner Steppke bei Käthe in Altenburg, am Landestheater Altenburg in Thüringen, Käthe in der Kantine. Ich muss ein bisschen näher ans Mikro. Käthe, wenn du das jetzt hörst, ich habe es geliebt damals. Und das waren ja wirklich so Anfang der 90er, also das waren ja Zeiten fürs Theater, also da ging die Post ab.
Ja.
Und ich fand das irre. Und was nicht automatisch heißt, dass wenn man jetzt der Sohn eines Schauspielers ist, dass man dann Schauspieler wird. Aber ich bin damit aufgewachsen und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ich habe so viel Spaß an dieser ganzen, an diesem ganzen, mich interessiert das, ich habe Spaß an diesem Leben, habe relativ früh auch schon mal Drehtage gehabt oder auch mal Synchron gemacht als Kind und so weiter, und habe dann irgendwann gemerkt, ja gut, dann kannst du das jetzt weitermachen, kannst ja mal gucken, ob das dein Beruf auch werden kann. Ich muss sagen, ich bin da relativ bequem gewesen auch. Und faul, weil ich immer gesagt habe, das wird schon irgendwann kommen. Irgendwann werde ich dann die Entscheidung treffen. Es haben meistens die anderen immer gesagt, naja, du wirst ja eh Schauspieler, ist ja klar.
Aha, okay.
Oder ach Mensch, du gehörst auf die Bühne oder du gehörst dahin und vor die Kamera. Und ich dachte immer so, ja, quatscht mal, macht mal, weiß ich doch jetzt nicht, was ich dann mal machen will und ob das wirklich was für mich ist. So. Und dann hat eigentlich auch mein Vater irgendwann mal gesagt, naja, du, wenn du es wirklich machen willst, dann musst du auch aktiv werden. Dann solltest du vielleicht einen sogenannten Bewerbungsbrief an eine sogenannte Schauspielschule schicken.
Ja.
Um da mal voranzukommen. Dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ja, stimmt. Okay, ich muss es angehen und wenn ich es machen will, dann muss ich mich bewerben. Und das habe ich dann auch gemacht und relativ schnell und konsequent alles durchgezogen, was damit zusammenhängt, die verschiedenen Prozesse, die dann an den Schulen stattfinden, Eignungstests und so weiter. Und ja, die Sterne standen gut. Ich habe auf einmal so eine Flamme ging da an, dass ich dort in dieser Schule gestiefelt bin, in Leipzig. Die erste Bewerbung in Leipziger Schauspielschule war nun vor der Tür. Und war wie im Rausch, es war wie so ein Rausch, ja, das Wahnsinn, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich glaube, es war schauspielerisch nicht besonders gut, was ich dort gemacht habe, aber ich hatte mega viel Spaß.
Ja, cool.
Und ich glaube, gepaart mit dieser Kombination haben die gedacht, naja, wir geben dem Koschorz mal eine Chance. und dann ist es tatsächlich in der zweiten und dritten Runde, ich musste dann über anderthalb Jahre, ich muss ja noch meinen Zivildienst dann leisten.
Aha. Wo hast du den gemacht?
In einer Behindertenwerkstatt.
Mhm. Ja. Auch in Leipzig?
Auch in Leipzig. Ich bin gebrandmarktes Leipziger Kind. Leipziger Schule, Leipziger Zivildienst, Leipziger Schauspielschule.
Aber dann hat man doch bestimmt bei euch keinen Dialekt gesprochen, wenn der Vater Schauspieler war?
Nee. Also ich habe doch, auf den Aufnahmen hört man es manchmal schon, doch, dass ich auch so einen relativ guten sächsischen Einschlag habe, aber ich war ja dann in der Kindersprechergruppe vom MDR.
Ich habe das gelesen, auf irgendeiner Seite stand, dass du schon als Kind synchronisiert hast.
Ja.
Was hast du denn als Kind schon synchronisiert?
Das war ganz aufregend, weil ich bei der Kindersprechergruppe des MDR, um es nochmal zu sagen, da hat mein Vater auch mich reingebracht, er gesagt hat, da gibt's eine neue Initiative einer tollen Regisseurin und Schauspieldozentin, die eine diese Initiative ins Leben gerufen hat, dass Kinder sich treffen und gemeinsam Rhetoriktraining machen, Sprechertraining, auch mal ein bisschen im Hörspielbereich arbeiten, im Synchronbereich. So, und da hat mein Vater mich mal mitgenommen und gesagt, komm, das wäre vielleicht was für dich.
Ja.
So, und ich fand das toll.
Wie alt warst du denn da?
8 vielleicht. 7, 8, 9, so die Zeit. Ja. Genau. Und da haben wir natürlich auch Hochdeutsch sprechen gelernt.
Aha, natürlich.
Ja, natürlich. Sprechen Sie laut und deutlich ins Mikrofon. Und da durften wir super tolle Geschichten auch schon synchronisieren, damals für den Kinderkanal. Da erinnere ich mich an eine polnische Serie, die wir gemacht haben. Sonnenlanze war das.
Die Sonnenlanze?
Ja, die Sonnenlanze.
Kenne ich nicht.
Da war ich allerdings schon, da war ich dann schon 13, aber ich doch schon älter. 2000 war das genau. Mhm. Ja. Und in dieser Zeit ist auch viel passiert, dass man irgendwie so, Gott, als Kind stehst du in einem Studio und bekommst Geld. Mhm. Wir haben damals, war das also ein Traum, da hast du den Gagenschein unterschrieben.
Wie viel gab's?
30 Mark bar erhalten, zack, hier ist die Kohle und tschüss.
Du hast die Bar auf die Hand bekommen.
Bar auf die Hand.
Wie geil.
Natürlich, Bar, irgendwann dann nicht mehr, dann wurde es überwiesen. Aber da gab's einen DIN A4-Seite und fertig. Fertig war's.
Ja.
Und also gut, heute ist das ja alles, da kommst du aus dem Buchhaltungswald nicht mehr raus. Und da habe ich meine ersten großen Rollen sprechen dürfen.
Ja, wie das cool. War toll. Was hast du denn mit dem Geld dann gleich gemacht? 30 Mark war doch jetzt gar nicht so wenig.
Ich habe auch über 100 Mark und so dann teilweise bekommen, ja. für diese Serien, und dann wurde das natürlich, es waren Beträge als Kind, wow.
Ja, ja, eben.
Da denkst du so, boah, du hast eine dreistellige Summe irgendwie in die Hand.
Ja.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
Schade.
Für aufs Sparbuch gelegt irgendwie.
Wirklich?
Habe ich es ausgegeben?
Ich hoffe.
Es ging auf die Sparkasse, das Sparbuch.
ich habe gespart für später. Ja, krass.
Ja.
Ich weiß es auch gar nicht, wenn man mal so Geld bekommen hat. Ich glaube, ich war nicht wirklich sparsam. Ich bin es auch jetzt, glaube ich, ich komme mit Geld gut klar. Ich kann es sehr gut verwalten. Ich weiß immer, wie viel Geld ich habe und für was ich mir mal gönnen kann und was nicht.
Ja, ja.
Aber ich denke nicht groß an die sehr ferne Zukunft und denke, aber wenn vielleicht in 2 Jahren mal die Geschirrspülmaschine kaputt geht, dann brauche ich, nee. Sondern wenn ich jetzt gerade irgendwie denke, dass diese Boxen ganz nett sind für zu Hause, dann kaufe ich
die Boxen. So. So bin ich auch. Ich sage, was soll das Gehabe? Was nützen mir 100.000 Euro, die ich auf dem Konto habe in 3 Jahren, und wenn ich dann irgendwo, wenn es einen dann erwischt, dann nützt dir das ja auch nichts mehr. Also ich.
Also ich hatte das.
Hab das schon, ja. Aber ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr dran erinnern, was ich so. Das ist ja interessant. Es gibt ja doch einige, die auch als Kind schon angefangen haben, ihre ersten Euro, Mark, wie auch immer, zu verdienen.
Ja. Haben damals schon Wohnungen gekauft.
Ja, genau. Und Champagner und alles. Nee, also ich hatte meinen ersten Dreh, oh Gott, das waren ja Summen, davon hast du ja als Kind, das war ja Wahnsinn. Ja, klar. Aber
wie war denn generell der Umgang mit Geld bei euch in der Familie?
Immer unterschiedlich. Mein Vater hat sich ja dann freiberuflich gemacht, meine Mutter war oder ist Angestellte.
Ja.
Und dann gab es eben, ne, durch die schwankenden Jobs, auch durch meinen Vater, dann gab es halt mal mehr Geld, mal weniger Geld.
Ja.
Und bei uns immer so, dass wir gut gelebt haben. Also versucht haben, alles, meine Eltern haben versucht, uns alles möglich zu machen, auch wenn es schwere Zeiten gab, dass wir in den Urlaub fahren, dass wir Essen auf dem Tisch haben, dass es uns gut geht, dass wir alles das, was wir kaufen wollten, irgendwie hinbekommen, dass wir es kaufen können. Und es gab natürlich auch, klar, auch dann wirklich mal Täler. Das habe ich dann auch, hat man auch als Kind dann mal mitbekommen, dass da irgendwas gerade schwierig ist. Aber es war wirklich immer so, dass auch da der Umgang eigentlich gut war. Ich weiß, mein Opa zum Beispiel, der war da sehr anders. Der war ein absoluter, der war absolut darauf bedacht, dass alles seine Ordnung hat.
Ja,
es wurde gespart, es wurde zwar auch investiert, es wurde ausgegeben, aber es wurde sortiert und es wurde das große Ganze so sehr zusammengehalten. Und der war sehr sparsam,
wo kam
unfassbar
der her?
Sparsam. Aus ehemals Schlesien.
Ja, okay, ja, dachte ich mir fast. Ja, ja.
Genau.
Mein Opa nämlich ganz genau so, ja, auch aus der Gegend. Ja. Alle, die so angekommen sind, hatten doch sehr, sehr, sehr das Sparen auf dem Schirm.
Ja, aber gar nicht, also interessanterweise.
Eher das Haushalten, meine ich.
Genau, eher gar nicht so dieses, nein, wir dürfen nichts ausgeben, sondern das finde ich nämlich ja nochmal einen Unterschied. Ob jemand sparsam ist und sagt, nein, ich halte alles bei mir, gebe gar nichts mehr
geiz,
aus.
Ja, geiz, geht gar nicht.
Furchtbar geizig, genau. Aber mein Opa, genau, der, wie du gesagt hast, der Umgang damit, eine absolute Struktur. Ich habe ihn bewundert dafür. Der hat ja uns, der hat ja auch wirklich ganz viel gegeben. Uns Kindern, uns Familien. Der hat in Reisen investiert. Aber er hatte da eben einen ganz bewussten Umgang. Und das finde ich, da könnte ich mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr noch abgucken von ihm. Er lebt leider nicht mehr. Aber diese Sparsamkeit an den richtigen Stellen, dass eben eine DIN A4-Seite auf eine Rechnung, da wird eben auf die Rückseite kommt, dann wird dann die Einkaufsliste geschrieben oder wie auch immer, oder das Badewannenwasser wurde dann als Blumenwasser oder was weiß ich, benutzt. Ja. Also solche Geschichten, darauf stoßen wir an.
Mit Kir-Royal.
Kir-Royal.
Was heißt denn Kir?
Kir?
Also Royal ist klar. Ist Kir eine Traubensorte? Sollen wir das nachgucken?
Diese Frage geben wir an die Hörerinnen und Hörer weiter.
Schreibt es unter das Video.
Gebt uns ein Like und recherchiert bitte, was Kir heißt. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ja.
Du hast die Schauspielschule gemacht.
Ja, genau.
Und bist dann relativ doch sofort schon, du bist nach Magdeburg, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja. Die 2 Jahre in Halle waren ja sozusagen der letzte Teil des Studiums. Und dann hatte ich mein erstes Engagement in Magdeburg.
Ja.
Genau. Und dann ist es für einen Schauspieler so, dass es sich nicht lohnt, irgendwie zu pendeln, sondern dass man schon dann sagt, man hat dann diesen Fulltime-Job am Theater in Stadt XY, dann zieht man dort auch hin.
Ja.
Ja, und das kann überall sein und gibt es Städte, die sind dann weniger beliebt und Städte, die sind natürlich heiß begehrt. Und Magdeburg war zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr heiß begehrt, weil am Theater ganz viel passiert ist. Es gab einen großen Intendantenwechsel, der Tobias Wellemeyer ist ja nach Potsdam gegangen und neue Intendanten und neuen Schauspieldirektor gab es dann in Magdeburg. Und da ist ganz viel passiert. Neue Kollegen, die dort ans Haus kamen, die versucht haben, dort frischen Wind reinzubringen, eine Band zu gründen und so weiter. Und das hatte so eine Strahlkraft, das kam sogar bis nach Halle.
Ja.
Und es gab tatsächlich für einige den Wunsch zu sagen, ja, dann das Magdeburg ist jetzt gerade eine gute Zeit, da ans Theater zu gehen und auch in die Stadt zu ziehen. Und für mich war das perfekt. Für mich war das so eine perfekte Größe von der Stadt, vom Theater. Ich habe eine tolle Zeit dort gehabt. Ich muss eine Lanze brechen für Magdeburg, weil viele Magdeburg ganz, ganz schrecklich finden. Ich hatte eine gute Zeit dort, aber das lag natürlich auch an der Konstellation, dass ich dort ein tolles Team hatte am Theater. Ein wirklich unfassbar tolles Haus. Opernhaus, Schauspielhaus. Wir haben Open Air gespielt. Das haben tolle, tolle Sachen machen dürfen. Ich hatte eine unfassbar tolle Wohnung für unfassbar wenig Geld. solche Voraussetzungen sind einfach top. Ja,
ich muss es leider ein bisschen ausziehen.
Zieh dich aus. Ja. Es kommt der Zeitpunkt, dass
wir ausziehen. Ich komme zu dir auf jeden Fall.
Ich ziehe mich auch aus. es ist eine große, große grüne Stadt. Weitläufig ohne Ende mit viel, viel Platz zum Atmen. Schön. Und für viele Menschen einfach natürlich vielleicht zu viel Platz zum Atmen. Man sagt, oh, hier, es verläuft sich, man kommt hier nicht wirklich zusammen, es gibt kein richtiges Zentrum, die Stadt ist kriegsgeschädigt ohne Ende gewesen, das ist klar. Und die Stadt hat keine Zukunft, es ist schwer in der Stadt Fuß zu fassen und so weiter und so fort. Was ich verstehe, es gab auch Kollegen, die sich dort gar nicht wohl gefühlt haben, das ist natürlich auch für jeden anders. Ja, und dann habe ich auch irgendwann gesagt, jetzt reicht's und dann bin ich nach Berlin.
Naja. Okay, aber apropos Band, du spielst Klavier.
Ja,
verdammt. Gut. Cembalo habe ich gelesen.
Cembalo habe ich gelernt, ja.
Ja. Ja. Wie kommst du Cembalo? Aber was machst du denn so mit Klavier?
Wo hast du das gelesen mit dem Cembalo?
Ich glaube ehrlich gesagt, es steht auf deiner Vita von deiner Agentur.
Ja. Doch, genau.
Ich meine, es gibt ungefähr gar nicht so viel zu finden, aber das habe ich gefunden.
Aber dass ich Cembalo spielen kann. Ja, wie kam es zum Cembalo spielen? Naja, ich habe Klavier gelernt lange Jahre und...
Wie lange Jahre?
Klavier insgesamt 14.
Wow. Ja. Wann hast du denn angefangen?
Von 6 bis 20.
Wow. Genau.
Cembalo kam irgendwann dazu, als ich... gemerkt habe, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, dem Tasteninstrument sozusagen sich zu entfalten. Und wir hatten an der Musikschule die wunderbare Möglichkeit, dass man sich mit anderen Mitschülern zusammentut. Der eine, der irgendwie gesungen hat oder der andere, die Violine gespielt hat oder Flöte oder was weiß ich, dass man dann als Duo auftritt. Und da habe ich dann irgendwann an Wettbewerben teilgenommen und zum Beispiel alte Musik. Dann hat man mit dem Cembalo jemanden begleiten können.
Ja.
Und Cembalo ist tatsächlich ein für diejenigen, die es nicht wissen, eine Art, na, Hammerklavier ist es nicht, aber es sind kleine Hämmerchen, nicht Hämmerchen, ist falsch, die Saite wird angezupft.
Genau.
Und deswegen klingt es, man kann nicht dynamisch spielen, man kann nicht leise laut spielen, sondern wenn man zupft, dann zupft man. Dann ist es immer mit einem, mit einer...
An oder aus.
An oder aus, genau.
Ja.
Und es ist ein spezieller Klang, den mögen auch nicht, mag man oder mag man nicht. Und das muss man lernen, weil man kann das scheinbar nur nicht wie ein Klavier spielen. Ein Klavier kannst du die Tasten mal streicheln und leicht drücken und draufhauen. Bei einem Cembalo, wenn man draufhaut, brechen die kleinen Zupfdinger ab und dann geht's kaputt. Ja, man muss also mit einem Cembalo auch sehr vorsichtig umgehen und das erfordert eine gewisse Spieltechnik, um genau diesen richtigen Druck des Anschlags zu treffen, damit man die Saiten gut sozusagen anzupft.
Krass, okay.
Und daher entsteht dann dieser
Inwiefern befreit das aber?
Bitte?
Inwiefern befreit denn das? Also ist nicht eher klavierbefreiend,
wie ein Cembalo ausgeht? Also ich habe das Cembalo dann mit meiner Klavierlehrerin, die war auch Cembalo-Lehrerin, sozusagen parallel gelernt und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, es reicht mir. Es ist schön, das für bestimmte Musik einzusetzen, aber das Klavier ist dann doch schon immer mein Instrument gewesen und jetzt nach wie vor mein Instrument. Und ich liebe es.
Das ist schön. Ja. Ich habe jetzt gerade kurz ans Skifahren gedacht. Also ich habe mit Skifahren gelernt, bin dann irgendwann zu Snowboard gewechselt.
Ja.
Nicht, dass ich das ein oder andere besser oder
böfer
fände. Ja.
Das dritte Glas.
Ich habe irgendwann festgestellt, dass dieses Feststellen der Füße mir, warum auch immer, ein größeres Freiheitsgefühl gab
oder
gibt beim Snowboard.
Beim Snowboard, ja.
Also, wo man ja eigentlich festgelegt ist, aber irgendwie der ganze Körper geht da so krass, muss da so mitarbeiten und so. Na, ich habe deswegen gedacht, vielleicht ist Cembalo auch sowas in der Richtung, wenn da irgendwas durch die Beschneidung passiert, irgendwas anderes oder so. Aber ist ja schön, wenn du beim Klavier bist.
Für mich war es andersrum. Für mich war es dann so, dass ich dann gemerkt habe, nee, das Cembalo ist schön, das mal auszuprobieren, aber Klavier ist, ja... Aber tschüss, genau.
Man kann das ja auf YouTube auch sehen. habe ich es heute angehört, hauptsächlich.
Was, mein Klavier auf YouTube?
Ja.
Gibt's das?
Ja, gibt es.
Gibt's
das? Und eine Frau singt dazu.
Ah ja, genau. Die Sarah, ja.
Lamminger. Ja. Freundin von mir. Mit Namen, es ist so schwer.
Ja, ist nicht so schlimm.
Komm nochmal.
Sarah Lamminger ist eine... Kling, kling.
Da habe ich nämlich so richtig gemerkt, wie krass du spielen kannst. Ich meine, du hast eins zu Hause stehen, ne?
Ich habe ein Klavier zu Hause. Genau, das Klavier, auf dem ich auch mit 6 Jahren angefangen habe zu lernen. Ja, es ist ein traumhaftes, ganz, 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 ganz altes von 1880, 1890.
Ja.
Wurde es geschätzt, Klavier. Und es steht bei mir zu Hause, erfreut manche Nachbarn mehr, manche Nachbarn weniger, wenn ich es betätige.
Wie oft betätigst du es?
Jetzt gerade wieder sehr oft, weil ich eine musikalische Produktion vorbereite.
Schön.
Ja. Es hat aber eine Zeit lang auch mal nur als Raumdeko gedient. Als ich eher nicht die Muse und auch die Zeit hatte, Klavier zu spielen, hatte ich auch.
Ja, krass, ey.
Ich wusste auch nicht.
Hast du was da, was 140 Jahre alt ist?
Das wusste ich ja selber nicht. Ich habe das Klavier erst vor 3 Jahren ungefähr nach Berlin geholt. Es stand noch bei meiner Mutter.
Ja.
Und ich habe mich immer schon gefragt, wie alt das ist. Das stand nie, ich habe da nichts gefunden. Und da hatte ich den Klavierstimmer bei mir und das ist auch ein hervorragender Klavierbauer. Und der hat dann gesagt, ja, also er würde sagen, ne, der kann das genau beurteilen anhand der Holzstruktur und des Aussehens, dass das von 1880, 1890 hat er das geschätzt. Und da bin ich wirklich, da dachte ich, ich hätte so auf 1910, 1920 vielleicht, aber es ist ein sehr schönes Klavier.
Cool.
Viel Verzierungen mit 2 so Kerzenleuchtern dran und es ist einfach toll. Also das ist absurd, dass man so ein Gegenstand, ein Instrument, ein Holz, Konstrukt, Stahlholz, Konstrukt bei sich zu stehen hat, was irgendwie, ja, wie du sagst, so alt ist und so eine Geschichte auf dem Rücken trägt und wer weiß, wer darauf auch alles gespielt hat.
Abgefahren.
Und ich glaube, da wurde auch noch nie wirklich was dran gemacht. Also sehr, sehr aufwendig, sehr teuer. Ja.
Das ist schön. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, dass ich war bei einem Konzert von Grand Brothers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein Duo, wo einer am Klavier sitzt, oder ein Flügel ist es, und diesen Flügel haben sie modifiziert mit so Hämmerchen, dass sowohl jemand, der nämlich mit Computern dann die Hämmerchen steuern kann, aber auch gegen die Seiten von dem Klavier, von dem Flügel schlagen kann, und das Ganze aufgenommen wird und er sofort digital bearbeiten kann. Und damit haben sie praktisch einen Live-Akustik-Elektro-Sound gefunden, der wahnsinnig schön ist. Und es war im Funkhaus in der Lepaustraße.
Geil.
Warst du da mal in dem Konzert?
Ich war noch nie drin, aber das ist ja legendär.
Es wird dich umhauen, glaube ich, wenn du da mal drin bist. Und die, es war wirklich so schön. Ich saß da und hatte einfach nur Gänsehaut, weil man hat gesehen, wo das entsteht, der Sound. Man hat aber gehört, von oben kam dann der Sound, wie er
bearbeitet ist.
Ja, wie es auch so gedacht war. Und man war so krass abgefahren. Ja. Man sah die ganzen Kabel und so. Ja.
Ja.
Deswegen, ich bin
großer Fan. Toll. Ja. Ja. Ja, da will ich auch unbedingt mal hin. Ich habe da nur mal ein Foto gesehen. Das ist ja so ganz legendär, dieses Haus.
Ja, also generell ist es ja auch riesig und da gibt es ja ganz viele so kleine Ateliers und Studios und das, was sich da Leute so buchen können. Ja. Und habe jetzt gerade gehört, dass Nils Frahm, den kennst du vielleicht, der hat wohl dieses, also es gibt so 3 oder 4 größere Studios, wo auch Hörspiele und so drin gemacht wurden. Der hatte eins und hatte das größte Klavier der Welt drin. Der war bei der Hörbar Rust vor kurzem, da habe ich das gehört gehabt.
Cool.
Und hat auch ein bisschen erzählt, wie krass das ist, wenn man nicht mit Erfolg rechnet und dann auf einmal ist da irgendwie Erfolg da.
Ja.
Und seine Konzerte sind gut besucht und so, abgefahren. Das ist total schön. Du hast für Theaterstücke komponiert auch.
Ja.
Abgefahren. Wie ist denn das gekommen?
Das ist durch meinen ehemaligen Chef, mit dem ich jetzt ab Dienstag wieder zusammenarbeiten werde, gekommen. Der gesagt hat, Jerry, du bist Schauspieler, aber du kannst auch Klavier spielen. Das muss kombiniert werden. Hast du nicht Lust, mal eine Musik zu machen für ein Weihnachtsmärchen? Und da bin ich erstmal so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ja.
Ja, ich habe zwar immer auch mein Klavier weiter gespielt, ich habe auch die Band gehabt in Magdeburg, aber wirklich mal damit auf die Bühne zu gehen für ein Stück, dann zu sagen, die Musik macht man auch noch selber, so, also die kommt, die ist selber geschaffen von einem, war komplett neu und eine komplette, da musste ich erstmal, ich habe gesagt, du, ich brauche erstmal ein paar Tage Bedenkzeit. Ich würde am liebsten sofort ja sagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue, so.
Ja.
Und dann war das aber so, dass ich gesagt habe, du, probier's einfach. Ja, und das Weihnachtsmärchen ist für mich immer eines der wunderbarsten Dinge gewesen, die man am Theater machen kann, weil es auch eines, finde ich, der schwersten Dinge ist, Kinder für eine Stunde oder anderthalb Stunden zu verzaubern, zu unterhalten.
Ja.
Kinder sind das brutalste Publikum der Welt, also die checken alles, die kann man nicht verarschen, die reagieren direkt,
klar.
Sind laut oder leise oder je nachdem. Und genau, da ist es gekommen, dann habe ich Songs geschrieben und mich immer ans Klavier gesetzt und am Klavier live zu den Vorstellungen die Show gespielt, sozusagen.
Aber kannst du das beschreiben, wie entsteht denn eine Melodie?
Weiß ich nicht. Cool. Das ist der Klassiker. Ich meine, ich habe mir die Doku über Filmmusikkomponisten angeguckt und alle Filmmusikkomponisten, die da saßen und sagen, jedes Mal fängst du von Null an und hast keine Ahnung.
Ja.
Und kommst an ein Projekt und der hier sagt, Film XY und ich will Hans Zimmer und Hans Zimmer sagt, ja, okay, um was geht's in dem Film? Da geht's um Weltraum und irgendwelche Raumschiffe. Okay. Ja, ich fange mal an. Setzt sich auch an seinen Synthesizer und probiert mit Klängen aus, probiert mit Tönen aus, probiert mit Sounds aus. Und die Vision, oder ich sag mal so, der Gedanke, der zum Beispiel kommt, wenn man den Vorschlag, den ich damals ja bekommen habe, willst du ein Weihnachtsmärchen musikalisch begleiten? Damals war das Rotkäppchen, die Geschichte sollte in den Winter umgelagert werden, also Rotkäppchen im Winterwald. da gehen natürlich sofort die Fantasie los.
Ja.
Okay, Winterwald, alles ist verschneit, Eiszapfen, mhm. Eisblumen, Kristalle, weißes Glitzern, Glockenspiele, mhm. Zartes, flirrendes Tönen. So ging das los. Cool. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und dann am Keyboard geguckt, was kann man für Klänge nehmen. Und daraus entstehen dann mit den Figuren zusammen natürlich dann auch Fragmente, Melodien oder sag mal, nicht Melodien, also Skizzen, aus denen dann Melodien sich formen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Es gibt ja den Komponisten, der das auch gelernt hat. Mhm. Ich bin ja kein gelernter Komponist, aber ich kann Ideen haben, die ich versuchen kann, umzusetzen in eine musikalische Realität. Ja. So. Und das ist jetzt bei unserem Stück, was wir machen, Pension Schöller in Potsdam, nichts anderes. Da habe ich dann auf einmal eine Komödie und denke mir, aha, toll, das ist eine Tür auf, Tür zu Komödie mit sehr viel verrückten Figuren. Was fällt dir dazu ein? Ist natürlich klar, erstmal ein Klischee anzufangen, anzubieten und zu sagen, okay, ich habe ein Keyboard, ich habe einen Flügel. Man fängt mit irgendwelchen crazy Melodien an oder vielleicht geht man auch mal in Instrumente, was könnte für die Figur für ein Instrument, da fällt mir eine Klarinette ein. Oder bei dem sehe ich eher so eine französische Melodie mit dem Akkordeon oder wie auch immer, ja. Mhm. Und dann guckt man, wo kann die Reise hingehen. Und für so eine Komödie, da sind ja auch nun die Möglichkeiten unbegrenzt. Ja, und ich lasse mich dann auch inspirieren von solchen Dingen wie Serien zum Beispiel. Es gibt eine witzige Serie, die habe ich gesehen, die hat so viele musikalische Genre in heißt einer Serie vereint, Crazy Ex-Girlfriend, auf Netflix, so eine totale Nischenserie, die unfassbar aufwendig aber gemacht ist und die zum Beispiel in jeder für jede Figur einzelne musikalische Nummern. Wahnsinnig aufwendig. Genau. Und zwar durch alle Genres, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und dafür ist dann für mich der Beweis, okay, man muss sich gar nicht festlegen. Man muss gar nicht sagen, was hast du für einen Stil? Okay. Wie ist es gibt ja auch so, wenn man sagt, wie ist deine Arbeitsweise oder wie machst du, sagst, ich gucke mir das Produkt an, das Projekt und schaue, was entsteht dann.
Ja.
Und eine Vielseitigkeit in der Musikalität dann auch in so ein Stück zu bringen, wo man sagt, naja, bei einer Komödie ist auch alles erlaubt. Da braucht man sich gar nicht beschränken. Dann kannst du auch die vollen Register ziehen.
Klar.
Ja, aber so, jetzt habe ich lange viel erzählt, wie entsteht eine Melodie?
Nee, das hast du ja gerade beantwortet. Ja. Ich meine, natürlich, das ist ja eine bewusst bescheuerte Frage, weil beim Schreiben ist es ja nicht anders.
Ja.
Ich meine, oder wahrscheinlich auch, das wäre dann das Nächste beim Sprechen, wenn du eine Figur bekommst im Hörspiel oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie krass es ist, wenn man eine optische Vorgabe hat schon.
Ja.
Natürlich hast du da auch vielleicht eine Grundenergie oder Grundideen, was das so sein kann, aber natürlich fängst du eigentlich bei Null an und dann mal schauen, wo es einen hintreibt. So.
Immer, eigentlich jeden Tag.
Ne?
So, ich meine, wir alle, also auch so im künstlerischen Bereich, ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Das ist also sowieso natürlich im Leben, aber die meisten wissen ja doch, dass sie von 9 bis 17 Uhr vielleicht einen Arbeitsrhythmus haben. Ja. Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da machen werde. Ja, im schönsten Fall kann man sich vorbereiten, aber vorbereiten heißt auch wieder nur für sich.
Ja.
Die Idee zu haben, aber sobald man mit anderen in Kontakt kommt, verändert sich die Idee auch. Ja.
Wie ist denn das für dich als Schauspieler, mit auf so unterschiedliche Regien zu treffen? Also ich meine, ich kenne ja nur eine Seite davon. Ich bin ja kein Schauspieler, deswegen interessiert mich das wirklich. Dieses, man bereitet sich vor, man hat eine Idee und dann kommt da jemand und kommt mit seiner Idee und vielleicht steht sich das ja gar nicht so.
Total, im Wege vielleicht, ja. Also das ist sehr interessant, weil du das ansprichst. Am Theater zum Beispiel, wenn du jetzt fest engagiert bist, du hast deinen Vertrag, 2 Jahre am Theater und du kriegst am schwarzen Brett, hängt der Besetzungszettel, Stück XY, Regisseur XY, Kreativteam so und so, 6 Wochen Probe, Premiere, Samstag, Montag geht die nächste Produktion los. Du hast ja überhaupt gar kein Mitspracherecht. Ja?
Okay.
Und das heißt, du kommst mit einem Team zusammen, musst in 6 Wochen dieses Stück erarbeiten. Das kann ein wahnsinnig brutales Stück sein oder ein lustiges Stück oder ein sehr aufwendiges Stück oder Klassiker, also wie auch immer. Und es muss funktionieren. Mhm. Ja, und natürlich, wann funktioniert es schon mal? So, dass alle sagen, geil, die Musik war toll, das Stück, die Bearbeitung vom Text war toll, das Regie-Team war toll. Natürlich genau aus dem Grund, weil man es sich nicht aussuchen kann, weil jeder unterschiedliche Ansätze hat. Und ich habe dann mal so darüber nachgedacht, dass eigentlich ist das absurd, dass ich an einem Theater arbeite und kann es mir nicht aussuchen. Natürlich wäre der normale kreative Weg zu sagen, für was interessiert man sich, wo geht man hin? Ja. Okay, ich möchte, keine Ahnung, experimentelle Kunst machen, dann suche ich mir einen Regisseur, der das mit mir durchzieht.
Ja.
Und es ist auf der anderen Seite aber auch natürlich eine Bereicherung, wenn man auf so viele verschiedene Arbeitsweisen trifft, weil man sagen kann, okay, wow, mit dem war es super, super schwierig, aber wir sind die Zeit, wir haben es durchgestanden und es ist vielleicht ein ganz gutes Ergebnis geworden. Mit dem war es total toll, aber wir haben gemeinsam den Karren an die Wand gefahren. Okay, kann auch passieren.
Ja.
Mit dem war es so Mittelmaß, aber wir haben eine Lösung gefunden und wir sind am Ende beide zufrieden gewesen. Mhm. Und ich finde es manchmal, es ist ja sehr unterschiedlich, weil manchmal finde ich es wirklich eine Bereicherung, wenn man das Gefühl hat, man trifft auf jemanden, der einen künstlerisch versteht, mit dem man weiterkommt. Das finde ich auch bei uns zum Beispiel, die Ansagen funktionieren so, du sagst, was ich verstehe, ich kann es umsetzen. Mhm, cool. Es gibt Regisseure, bei denen verstehe ich das nicht, da weiß ich nicht, was sie wollen. Dann gibt es auch Regisseurinnen oder Regisseure, bei denen ich weiß oder wo man schon sagt, okay, die haben absolut ihre Vision und da kann keiner dran rütteln. Mhm. Das muss man auch als Regisseur ein Stück weit. Aber wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen und zu sagen, auch wenn ich das irgendwie für mich schwierig finde, ist es trotzdem okay. Und dann gibt es auch noch die Typen, bei denen ich sage, es tut mir leid, aber damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich kann mit deiner Art nicht, ich kann mit deiner inhaltlichen...
Aber was macht man dann? Also ich meine, dann kommst du dahin, du bist da gebucht für irgendwas und dann merkst du auf einmal, oh krass, irgendwie ist das... Ich habe jetzt noch 6 Termine mit dem. Ist es dann, na gut, das ist absehbar oder... Also ich weiß es nicht, wie reagiert man dann?
Es gibt die Möglichkeit immer zu sagen, mit dem und dem Kollegen oder mit der Kollegin arbeite ich nicht mehr zusammen. Das also haben wir alle die Möglichkeit.
Natürlich.
Ja. Aber wann macht man das? Ich hatte das tatsächlich relativ am Anfang meiner Zeit, als ich nach Berlin gekommen bin, dann durchaus schon, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach Menschen, die tun mir nicht gut.
Ja.
Und ob man dann sagt, mit denen arbeite ich nicht mehr oder ob man das versucht irgendwie so zu machen, zu sagen, okay, ich versuche dem einfach aus dem Weg zu gehen. Oder ich arbeite mit dem zusammen, aber ich stelle mich darauf ein, dass es da keine weitere große, tiefgehende Kommunikation geben wird, sondern ich versuche meine Professionalität aufrechtzuerhalten, indem ich meinen Job mache.
Mhm.
Und wenn ich es so beschissen finde, dass ich mir sage, nee, das geht mit dem einfach gar nicht, dann kann ich ja auch sagen, mit dem arbeite ich, machen ja Regisseure genauso.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, aus dem Arbeitskontext rausgenommen, ist ja genauso.
Alle,
man
überall.
Trifft die Leute und irgendwann merkt man,
es geht nicht.
Mit dem klickt man halt überhaupt nicht. Dann muss man sich ja nicht jedes Mal auf eine Pizza treffen mit dem.
Ja, absolut. Und es gibt ganz viele natürlich auch Kollegen, die sagen, nein, mit dem funktioniert es nicht oder mit der kann ich nicht arbeiten. Wie auch immer, ich finde das durchaus berechtigt, aber ich finde, das geht nur, wenn man auch jemandem eine Chance gegeben hat.
Mhm.
Also ich finde es ganz, ganz schwer und das ist auch so ein bisschen das Problem, finde ich, in unserer Branche, dass es wird so viel geredet, dass man eigentlich schon quasi von wegen, bestell mal den und den ins Studio oder was weiß ich, hol mal den und den ans Set. Nee, um Gottes Willen, da habe ich ja gehört. Der kommt ja nur zugetrönt.
Ist das wirklich so schlimm?
Natürlich.
Oh, krass.
Natürlich. Mhm. Oder Kollegen sagen, den hatte ich einmal hier, der hat sich scheiße benommen. Na gut, okay, wenn man sich wirklich daneben benimmt, dann verstehe ich es. Oder der sagt, der war blöd, den will ich nicht mehr. Ich versuche immer einem Kreativen gegenüber mindestens 3 Chancen zu geben, dass ich sage, wir versuchen das, oh, jetzt lief es mal nicht so gut. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt.
Genau.
Ja, ich habe mal auch einen Kollegen kennengelernt, von dem haben alle geschwärmt und gesagt, oh, der ist so toll, so toll, so toll, so toll. Ich war bei dem im Studio, ich dachte mir, oh Gott, der war unfassbar, der war ganz mies gelaunt.
Ja.
Und ich dachte nur, was ist denn mit dem los? Und dann hat sich herausgestellt, meine Güte, der hat einen schlechten Tag gehabt.
Ja, ja, okay. Ja, das passiert.
Und dann habe ich
da jetzt nichts zu suchen, aber das kann man ja nicht immer
genau.
zu Hause lassen. Alles. Ja, ja,
genau.
Ja.
Und ich meine, ich versuche das auch für mich, aber ich habe auch jetzt natürlich irgendwann in meinem ersten Jahr hier in Berlin habe ich mir gedacht, oh Gott, man muss immer gut drauf sein und man muss vor allem auch immer professionell sein und ja. nicht zeigen, oh Gott, heute geht es mir vielleicht mal nicht so gut. Aber das kann man auch mal, dass man sagt, Leute, ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert oder ich bin gerade ein bisschen müde. Ich brauche vielleicht 2-3 Pausen mehr. Ich finde das total in Ordnung, wenn man jetzt wirklich, wenn man das jetzt ständig macht oder wenn man jetzt ständig nicht kann, weil irgendwas ist oder man krank ist oder was auch immer, ja. ist das vielleicht auch doof, aber ja.
Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Also ich hatte ich mit dem Kai Schwind drüber geredet, der ja auch Regie macht.
Ja.
Wie das so ist, wenn wenn du das
der Champagner noch, der Champagner fließt übrigens in Strömen und wir reden ganz ernsthaft.
Ey, aber im Ernst.
Wir reden ganz ernsthaft.
Auf, warte. Du musst jetzt leider
wir haben eine
Zeit überbrücken.
Ach so Scheiße.
Mach das.
Wir haben eine Flasche Champagner leer gemacht. Josef springt auf. Ich mache jetzt Audiodeskription. Josef springt vom Sofa auf.
So.
Er rennt zum Kühlschrank.
Ich bin da.
Er hat eine neue Flasche. Ich mache Audiodeskription. Er hat eine neue Geil. Flasche Champagner.
Stimmt, das müssen ja auch Leute machen. Das habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Hast du schon mal Audiodeskription gemacht?
Nein, noch nie.
Ah.
Aber ich habe eine Kommilitonin, die hat regelmäßig Audiodeskription für einen Tatort gemacht. Ja, ist ganz, ganz, ganz spannend, was sie erzählt hat auch.
Schön. Ja. Aber ich wollte gerade eine Frage anschließen, nämlich.
Es gibt übrigens, ich war auf dem Hörfilmpreis. Hörfilm. Also für Audiodeskription gab es eine Preisverleihung.
Das ist toll.
Fand ich ganz, ganz schön. Toll. Ja.
Weil ehrlich gesagt, diese Arbeit ist sowas von unterschätzt und super wichtig, wie toll barrierefreie total. Angebote überall sind.
Ja.
Ganz großartig.
Ja. Ja, überall, also ist vermehrt natürlich.
Ich meine, bei Menschen, den öffentlich-rechtlichen Sachen, die produziert werden, ist das, glaube ich, gar nicht so unüblich, dass es dazu kommt und so.
Ja, total.
Das ist schon irgendwie. Ja.
Achtung, wir lassen es poppen. Achtung.
Wow. Boah.
Der ist aufs Tonpult gepoppt, der Korken. Es wird schon wieder angestoßen, zum Wohl.
Prost, vor allem mache ich dir das immer
dunkler mit diesem Sirup. Mm. Ich stehe da, es schmeckt so lecker. Es ist so süffig.
Ja. Ich hole mal hier ist schon alles daneben gegangen.
Ach so, nein, das ist überhaupt nicht. Ich wollte nur einen großen Tropfen wegwischen, das ist schon okay.
Ich bin sehr pedantisch, was das angeht. Das ist mein Ordnungszwang.
Hast du tatsächlich so einen Putzzwang oder so?
Also,
oder
bist du? Nee, ich bin sehr ordentlich. Also ja, okay. Putzzwang nicht, aber ich achte schon
sehr darauf. Ich wundere das, weil ich kann, ich bin...
Du bist eine darf man böse Wörter sagen
eigentlich? Wolltest du gerade Schlampe sagen?
Darf man das sagen? Haben wir eigentlich Jugend...
Ich könnte ein E dran machen. Für explicit, für an die Folge. Wenn du das willst, dann sag noch jetzt viele schlimme Wörter, dann mache ich das dran.
Das ist ja abgefahren. Eine Sache war lustig, weil ihr vorhin, wir haben ja Hörspielaufnahmen heute zusammen gemacht und ich durfte schweinische Sachen sagen, als mein Regisseur und mein Tonmeister gesagt haben, du kannst jetzt eine Minute lang schweinische Sachen sagen, dein Mikro ist aus, wir hören dich nicht.
Wir haben nicht schweinisch gesagt.
Nein, du darfst uns beschimpfen.
Du darfst alles sagen, was du willst, du darfst uns sogar beschimpfen.
Du darfst uns beschimpfen. Und ich habe die schlimmsten Sachen gesagt und sie haben mich nicht gehört, das war toll.
Was hast du gesagt?
Ich sag es nicht.
Bis jetzt haben wir noch gar keinen Grund, da ein Explicit dran zu machen.
Nee. Es gibt auch bei dem Wort, was du jetzt ausgesprochen hast, was ich noch nicht...
Schlampe? Also, schämst du dich jetzt dafür?
Nein, ich schäme mich
nur so ein bisschen.
Nein, ich schäme mich schon
ein mir nur irgendwie in den Sinn gekommen, als du das gerade meintest.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall für, ich denke viel über auch dieses Wort nach, Freiheit, was bedeutet das, was heißt das für uns, wie definiert das jeder auch für sich? Das ist ja ein ganz, ganz, ganz tolles Wort und ich finde, es ist natürlich absurd, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, Freiheit in all der Vielseitigkeit auszuleben oder ausleben zu können. Auf der anderen Seite uns mit 100.000 Dingen wieder beschneiden, weil wir sagen, wir müssen aber uns konditionieren, wir dürfen nicht zu viel von dem, wir müssen weniger von dem, wir brauchen eine App, gesünder zu leben oder wie auch immer, weniger dies zu tun, weniger das zu tun. Aber das ist ja normal. Ich meine, wenn man irgendwie Grenzen öffnet, wenn man sagt, Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, wird es irgendwann auch wieder dahin gehen, dass man sagt, das sind zu viele Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht schraubt man es wieder ein bisschen, also ich hoffe nicht, dass die Grenzen wieder zugemacht werden, also, oder eine Mauer. Oh. Puh, nee. Das meine ich damit nicht, also, aber es ist ja anscheinend doch, ich denke auch viel darüber nach, was in Sachsen ja passiert, ich komme aus Sachsen und wundere mich, warum die Leute oder viele Menschen politisch eigentlich gefühlt dafür kämpfen, dass eine Mauer wieder hochgezogen wird. Ja. Dann denke ich natürlich, ich kann es mir nur so erklären, dass das der logische Effekt ist, dass man, wenn man aus einem geschützten Raum kommt, dieser Raum wird auf einmal aufgebrochen und bietet einem unbegrenzte Möglichkeiten, dass einen das sowas von überrennt, beziehungsweise Umstrukturierungen stattfinden, wo der menschliche Organismus gar nicht mehr hinterherkommt, dass man irgendwann sagt, okay, wir müssen wieder in unseren geschützten Raum zurück. Und das ist ja gerade so ein bisschen dieses Gefühl, was auf der Welt zum Allgemeinen vor sich geht. Hab ich den Eindruck, dass irgendwie alle versuchen, ihr eigenes zu schützen oder zu gucken, Hauptsache gut in meinem Umfeld, meine 5 Meter müssen gut gesichert sein und alles, was danach ist, ist mir egal, Hauptsache mir geht's gut.
Ich habe das Robert schon gefragt, wie ist denn das für dich? Weil diese Frage hat mich wirklich sehr lang beschäftigt und nie wirklich losgelassen. Wie ist denn das für dich, wenn du so merkst, hier irgendwie brennt es in der Welt, da und da, an ganz verschiedenen Sachen. Und ich bin jetzt hier am Mikrofon oder ich sitze hier am Tisch rum und sage Leuten, wie sie am Mikrofon. Nein, aber also ich meine, wir sind ja in einer Unterhaltungsindustrie.
Ja.
Ist das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Aber wir sind da, um Unterhaltungsprodukte zu gestalten, durchaus. Und da draußen passiert das und so. Also ist das für dich eigentlich ein... Denkst du darüber manchmal so nach oder so? Wie?
Naja, also es gibt verschiedene Ansätze zu diesem Thema. Ja. Damals zum Beispiel als Student haben wir natürlich gedacht, mit unserem Studium, mit unserer Schauspielerei werden wir die Welt verändern. Ist ja klar. Ja. Wir gehen nach Halle, wir machen revolutionäres Theater.
Revolution aus Halle.
Revolution aus Halle. Wir sind politisch, wir sagen, wir machen unseren Mund auf. Ja. Wir kämpfen für die Dinge. Wir haben damals auch super viele politische Sachen gemacht in der Stadt. Es ging darum, dass das Thalia-Theater, das Jugendtheater geschlossen werden sollte. Wir haben da ein Kommilitone hat einen Film dazu geschrieben, schön auf satirische Art und Weise dieses Thema so anzugehen. Wir sind auf die Straße gegangen und gesagt, haltet das Theater. Und das war damals natürlich so ein Gefühl, natürlich werden wir die Welt um 3 Zentimeter aus den Angeln heben mit unserer Kraft. Ja? Ja. Okay, irgendwann kommt die Erkenntnis, so geht's nicht. Man muss doch kleinere Brötchen backen. In Magdeburg zum Beispiel war für mich das Gefühl, als Künstler in einer Stadt auch einen Auftrag zu haben.
Ja.
Die Menschen von Alltagsproblemen abzulenken, ist das eine, zu sagen, wir machen Unterhaltung. Aber natürlich will man auch aufklären. Man will sagen, Menschen, die vorher sich noch nie Gedanken über das und das gemacht haben, dass die auf einmal anfangen, darüber nachzudenken, oh, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen flüchten müssen oder wenn Menschen sich verstecken müssen oder wenn Menschen, wir hatten ein tolles Stück, wo es um Behinderungen ging von Menschen.
Ja.
All diese Themen, das umgibt uns als Künstler sowieso, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ja? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich, irgendwann kommt dann die Frage, wofür macht man es? Ist es überhaupt, hat es einen Sinn?
Ja.
Ist es überhaupt, hat es eine Relevanz? So, Und ich habe da auch einen ganz spannenden Artikel letztens gelesen. Da ging es auch genau um diese Frage, inwieweit haben wir Einfluss auf das Weltgeschehen oder auf das unmittelbare Geschehen, was uns umgibt. Und da fand ich dann wiederum, das war ganz nüchtern und sachlich beschrieben, ich kann nicht verhindern, dass zum Beispiel jetzt Trump als Präsident gewählt wird, aber ich kann mein Leben bestimmen und ich kann mein Umfeld bestimmen.
Ja.
Ja? Und ich kann mich äußern, ich kann sagen, ich finde das scheiße, ich finde dich vielleicht auch scheiße oder ich finde das, was da passiert, scheiße. Ich kann versuchen, mich zu ändern, ich kann versuchen, mich meine Verhaltensweisen so zu ändern, dass ich sage, ich lebe so, dass ich es ökonomisch, ökologisch, wie auch immer, vertreten kann. Ja. Ich kann natürlich auch Dinge verändern. Ich kann einen Verein gründen, ich kann politisch aktiv werden, wie auch immer. Aber ich zum Beispiel, ich würde jetzt nicht in eine Partei eintreten, weil ich mein politischer Geist ist in andere Richtungen, der zeigt sich in anderen Stellen. Da gibt's Menschen, die sind dafür geschaffen. Die sind dafür geschaffen, vor Parteitagen ihre Reden zu halten und für etwas zu kämpfen. Ich kämpfe an anderen Stellen. Ja, ich sage, ich kämpfe mit den Mitteln der Musik. Ja. Ich kämpfe mit den Mitteln, die wir haben, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und das hat für mich meine Berechtigung.
Total. Ja,
zu sagen, ich erzähle mit den Filmen, oder die wir in Deutsch synchronisieren, auf Deutsch synchronisieren. Wir machen Hörspiele, wir machen
ja, das finde ich total schön. Also zum Beispiel, wenn wir heute mal dran denken, was wir heute erarbeitet haben, also die Frage ist einfach, die ist fies, die ich gerade gestellt habe, die ist gar nicht so, also die klingt immer so fies, aber weil mich beschäftigt das wirklich, dieses,
das ist ja
man schaut ja irgendwie zurück und denkt so, warum genau macht man Sachen so?
Aber genau, ich stelle mal eine Gegenfrage. Ich denke mal, wer wird sich diese Frage nicht stellen?
Ja.
Also wer kommt nicht irgendwann von uns allen, 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen auf der Welt, dahin zu sagen, warum mache ich das, was ich mache? Ist es noch Sinn? Ich glaube auch Menschen, die für etwas kämpfen. Ich bewundere Menschen, die nicht müde werden, in, sagen wir mal, einem Verein für Bedingungen für Landwirte zum Beispiel, zu kämpfen, sagen, Landwirten muss es besser gehen, dass die nicht müde werden, in diesem Verein dafür zu kämpfen, wo ich sage, oh Gott, wenn ich daran denke, gegen welche Mauern die anbrüllen, aber es gibt diese Menschen und ich muss dann sagen, okay, ich habe auch einen starken Willen. Ich versuche das dann eben an anderen Stellen einzusetzen, an denen ich dann nicht müde werde.
Ja.
So, ja.
Ja.
Und wenn man das für sich so rausfinden kann, dann finde ich es durchaus okay. Es gab mal eine Phase, da habe ich gedacht, oh Scheiße, ich glaube, ich müsste mich noch da mehr engagieren und ich muss noch da mehr machen und ich muss mich noch um den kümmern. Und als die Flüchtlingskrise war vor 3 Jahren, da bin ich auch losgesprungen. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ich schaffe das emotional nicht. Ich kann nicht ständig zum Lageso gehen und dort mit anpacken, weil es mich, weil es was mit mir macht. Mhm. Und dann steht es ja jedem frei zu sagen, dann engagiert man sich vielleicht wieder an anderen Stellen. So.
Total. Und selbst wenn man sich null politisch engagiert, also selbst wenn du jetzt ein wahnsinnig apolitischer Mensch wärst, wo mein Gedanke vorhin hinging, ist, was wir heute gemacht haben, ist ein junger Mensch, der gewisse Probleme hat. Wir müssen da gar nicht so im Detail drüber reden, aber dieser Moment, dass ich mir vorstelle, dass es, wenn es gut kommt, Leute anhören und ihre Probleme darin erkennen und vielleicht sogar einen gewissen Ersatzkonfliktlösung darin sehen können.
Ja.
Also, dass man irgendwie, ah Gott, dieser Mensch geht auch durch diese Sache durch und so weiter. Das ist doch schon krass, eigentlich. Weißt du,
man kann es runterbrechen, wenn wir sind ja im künstlerischen, es geht ja um unsere künstlerischen Tätigkeiten.
Ja.
Und da, finde ich, kann man es ganz einfach sagen. Ich erinnere mich auch an so einen Moment, wir spielen ein Stück im Theater. Es kommen, sagen wir mal, 500 Zuschauer.
Mhm.
Und wenn man 499 von denen hat, die sagen, das interessiert mich ein Scheißdreck.
Mhm.
Aber ein Mensch sagt, Mensch, das berührt mich. Mhm. Da passiert was in mir. Ihr habt in mir etwas ausgelöst. Oder ich denke über etwas nach. Ja. Oder ich denke mir, das ist eine Sache, da muss ich recherchieren. Also ich kenne das von mir selber auch. Ja? Auch wenn man sich einen Film anguckt. Ja. Oder wenn man irgendwo auf der Straße, oder du hast eine Situation und denkst, da muss ich. Und wenn es eine Person ist, die man damit erreicht, ist die Berechtigung da.
Ja.
Ja? Weil es gibt ganz oft auch die Diskussion, brauchen wir das? Brauchen wir Theater? Brauchen wir Oper? Brauchen wir dies? Brauchen wir jenes?
Wir können die Frage hiermit beantworten.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, cool. Ja. Und natürlich als Schauspieler, wenn man sagt, also ja, als Schauspieler will man doch ganz viele Menschen erreichen und da will man doch vor 10.000 Menschen stehen. Man braucht 500.000 Follower. Dann sage ich mir, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich auch sagen kann, und wenn ich vor 5 Menschen irgendetwas spiele und einer davon geht nach Hause und sagt, das war's. Das hat mich inspiriert oder da ist was passiert mit mir. Was auch immer das ist. Das ja, kann auch was ja. völlig Abstruses sein. Ja.
Da hat sich das gelohnt. Ich habe noch zwei Fragen.
Yes. Wie viel Sendezeit haben wir überhaupt noch?
Sendezeit ist total egal. Gibt
Hammer.
Es nicht.
Hammer. Wir haben noch eine Flasche Champagner.
Also eine angebrochen mittlerweile, wie ich sehe.
Wir können noch sprechen. Wir können noch sprechen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, natürlich.
Lalle ich eigentlich?
Nein.
Noch nicht. Ach, ist das gemütlich hier.
Ich möchte eine Frage aufnehmen von einem unserer Gäste.
Ja.
Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen unser Einjähriges aufgenommen.
Ja, ja.
Und
darfst du darüber sprechen, wer das war als Gast?
Du kommst ja danach raus.
Ja.
Wie als Gast?
Also, nee, ja, wer das war?
Ach so, nein, wir hatten von den ganzen Gästen, die wir in dem Jahr hatten, da haben wir praktisch, wir haben die ganzen Gäste gefragt, ob sie uns einen Soundschnipsel zuschicken.
Okay.
Und ob sie uns nicht irgendwie eine Geschichte noch erzählen können, die sie vergessen haben zu erzählen oder noch die noch erzählenswert ist oder ob sie irgendetwas noch ergänzen wollen oder einfach nur Grüße schicken wollen. Also einfach nur, damit wir nochmal die Leute hören, um die es ja eigentlich geht in dem Podcast.
Ja, ja, ja. ja.
Und dann haben wir ganz viele tolle Anregungen bekommen,
ja.
Worüber man beim Geburtstag reden kann. Das Überraschendste war, dass man doch mal kurz über den Tod reden könnte.
Ja.
Das fand ich wirklich schön. Aber was ich jetzt hier mitnehme ist, was träumst du denn eigentlich?
Oh, tolle Frage.
Kannst du dich an Träume erinnern?
Tolle Frage. So?
Ja,
das also, finde ich auch. Das finde ich jetzt, das ist jetzt absurd. Da muss ich jetzt ganz kurz was sagen. Weil ich es krass finde, dass du das Thema ansprichst, ja. Tod und Träume.
Ja.
Weil das zwei Themen sind, die mich sehr beschäftigen, muss ich sagen. Und ich habe vorhin auf dem Herweg so gedacht, warum eigentlich jetzt ist, gestern zum Beispiel kurz vorm Einschlafen, habe ich die Nachricht bekommen, dass ein Kollege verstorben ist, mit dem ich in Halle zusammen Theater gespielt habe, also der dort fest engagiert war und der verstorben ist. Und ich habe so diese Nachricht bekommen und ich habe im ersten Moment, das ist völlig absurd, habe ich 100.000 schöne Momente aufblitzen sehen in mir, schön. Die ich mit dem hatte. Das ist ein toller Mann, der viel Musik gemacht hat, der immer, also der Inbegriff des Optimismus, des positiven Lebens, der hat Witze gemacht. Ein fantastischer Kollege, der ganz lange in Halle auch am Theater engagiert war. Man kann den Namen ja sagen, Karfred Müller ist am 3. Oktober, am Mittwoch verstorben und das habe ich dann gestern erfahren. Und es ist so Wahnsinn gewesen, weil ich habe davon überhaupt nichts vorher gehört und ich wusste auch nicht, dass es ihm vielleicht nicht gut ging, aber es sind alle Momente, die ich mit ihm hatte, da am Theater, wieder aufgeblüht. Ich dachte, das war ein Mensch, der vor Lebensenergie, Lebensfreude und Optimismus gestrotzt hat. Schön. Und auf einmal erreicht einen so eine Nachricht. Mhm. Ja, und ich habe ihn vielleicht 5 Jahre nicht gesehen. Mhm. Ja, oder 4. Und ich bin dann natürlich sehr traurig gewesen und dachte auch so, Wahnsinn. Also das, jetzt kriegst du auf einmal so eine Nachricht aus dem heiteren Himmel.
Ja.
Unser geliebter Kollege ist viel zu früh von uns gegangen. Ich denke so, nein, das ist doch Wahnsinn. Das geht doch jetzt nicht. Mhm. Ja. Und mich beschäftigt das tatsächlich, deswegen finde ich es sehr interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich da...
Hast du das mit in die Träume genommen dann?
Ich habe es mit in die Träume genommen.
Ja.
Und ich habe eine jahrelang exzessive und sehr lebendige Träume gehabt.
Ja.
Und das hat vor ein paar Jahren etwas nachgelassen.
Aha,
und ich habe mich das zum Beispiel auch schon mal gefragt, woran das liegt. Mhm. Was auch schön ist, zu sagen, ich habe einen guten Schlaf. Aber Träume sind was Wunderbares.
Das ist so geil.
Und ich habe tatsächlich, kannte es eigentlich nie von mir, dass ich sozusagen aufwache und denke, oh, ich habe gar nichts geträumt, sondern ich habe immer den Kopf voll gehabt, wenn ich aufgewacht bin. Ja. Wow, was ist passiert? Das und das verarbeitet. Auch in den Zeiten des Theaterspiels und im Studium. Wow, es ist so viel passiert, es wurde so viel verarbeitet und es ist alles so gefühlt aktiv passiert in der Nacht im Gehirn. Und in dem letzten Jahr habe ich wieder verstärkt Träume gehabt. Schön. Auch so, dass ich denke, dass da wird viel verarbeitet. Aber, und das finde ich zum Beispiel eine völlig absurde Geschichte, dass es wirklich Träume gibt, die ja Lösungen herbeiführen.
Ja.
Die zum Beispiel, wo du vorhin gefragt hast, wie entsteht eine Melodie? Ich träume auf einmal einen Song, der ein Hit wird. Ja, und wache auf und denke mir, du musst die Melodie.
Aber hast du sie auch da?
Ich habe einmal fiel mir so eine Sache ein und hatte dann eine Lösung dafür und habe mir eine Melodie sozusagen aufgeschrieben. Und einmal auch ein Problem, was ich hatte. Und im Traum hat sich dieses Problem auf eine ganz einfache Art gelöst. Und ich bin aufgewacht und habe so gedacht, na toll, da hättest du auch mal früher drauf kommen können. Und dann schreibt man eine Mail und das Ding ist geklärt oder was auch immer. Ja. Und also es ist...
Ich hatte das mit Geschichten ja auch so ein bisschen, dass Träume sind ja tolle Geschichten, die man auch erzählen kann. Mhm. Also oder wo man eine Situation nimmt und daraus dann eine Geschichte entwickeln kann und so.
Ja.
Und leider schaffe ich es aber trotzdem nicht, obwohl, also ich führe kein Traumtagebuch oder so. Man kann das ja noch viel stärker lernen, die parat zu haben.
Ich kann
die Träume eigentlich immer sehr gut noch nachher erzählen.
Ja.
Aber was mir immer flöten geht, ist die Intensität.
Ja.
Also ich erlebe die auch immer, es ist sehr körperlich für mich zu träumen, oft. Und mein Freund kennt das, dass wenn ich aufwache, es kann sein, wenn es so ein blöder Traum war oder so, dann bin ich kurz noch so motzig.
Ja,
und
ja,
nehme so richtig diese Stimmung mit. Aber wenn ich kann selten daraus so die Geschichte einfach nochmal so greifen, weil man so richtig so denkt, Traum hat es alles Sinn gemacht und es war alles so und so crispy und bam. Und danach ist es nur noch so dieses Gefühl. Aber das ist auch schön, einfach so eine Energie zu haben, ob positiv oder negativ.
Ist ja trotzdem
beides schön irgendwie, wie krass das manchmal so. So,
pass total. Auf. Also ich finde es super, super, super toll, weil ich finde gerade diese Dinge wie Fantasien in Menschen auslösen und über Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel auch Themen wie Tod, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ja total oder viel zu kurz kommt in meinen Augen. Ja, ich natürlich dachte ich auch schon mal, okay, wenn mal irgendwas ist, was ist denn mit deinem ganzen, was hat man für ein Leben? Was bedeutet Leben? Ist es mein Facebook-Account oder mein Bankkonto? Es ist ja alles digital oder vieles digital heutzutage, ja.
Ja.
Was ist das? Das definiert mich dann als Mensch oder das soll dann sozusagen irgendjemand dann regeln?
Oh. Ja.
Wenn man denn mal,
du bringst mich auf eine Idee. Dann habe ich
jetzt
noch zwei Sachen.
Ja.
Was wäre denn das? Angenommen, du müsstest dafür vorsorgen, dass falls was passiert, dass was von dir übrig bleibt. Was muss denn in dein Facebook, was muss in dein Wikipedia-Artikel rein?
Oh Gott!
Was die Welt unbedingt noch wissen muss, falls es doch hart auf hart kommt, dass man weiß, nee, also ich habe dafür vorgesorgt, in meinem Testament steht genau drin, was da rein muss.
Na, ich habe immer meiner Mutter gesagt, also Schreibtisch, linke obere Schublade, da liegen alle Passwörter. Und
hattest du das?
Ja, natürlich. Wir haben auch, so, ne, da ist alles zu finden. Ja. Mehr gibt's nicht von mir. Fertig. Dann muss man halt damit. So. Aber du meinst jetzt im Sinne von, was hat man der Welt noch mitzuteilen?
Ja, wenn du sagst, ist Facebook von mir, ist das, was übrig bleibt, oder was bleibt von mir übrig?
Oh Gott, wie schrecklich.
Die
Vorstellung ist ja furchtbar.
Gerade doch gerade für so Leute, also gerade für Schauspieler ist doch, Wikipedia ist doch das, was übrig bleibt, definitiv.
Das ist eigentlich traurig, ne?
Findest du? Findest du noch irgendwie?
Jeremias Koschotz, geboren am...
vielleicht gibt es ja auch gar nichts zu ergänzen.
Ich spinne mal den Gedanken weiter. Also ich bin tatsächlich irgendwann an den Punkt gekommen, das wäre vielleicht auch mal interessant, die anderen Kollegen das zu fragen. Irgendwann als Künstler oder als Schauspieler, habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt 300 Vorstellungen da gespielt am Theater, was bleibt? Natürlich, die Frage kommt. Ja. Was bleibt, beziehungsweise was hast du vielleicht schon gegeben in dieser Zeit? Und wie ich irgendwann darauf gekommen bin, dass ich so dachte, naja, ein Handwerker zum Beispiel oder ein Künstler, also ein Bildhauer, der eine Skulptur schafft, die dann irgendwo steht, die bleibt vielleicht. Okay, vielleicht bleibt die auch nicht für ewig, wenn sie irgendjemand abtransportiert oder wie auch immer. Aber ein Architekt baut ein Haus und das bleibt. Und so habe ich immer gedacht, scheiße, ich spiele eine Vorstellung am Theater und die lebt im Moment und die verfliegt.
Aber ja? Was ist denn, wenn...
Also und, aber genau, also, ja. Aber das zum Beispiel ist ja auch toll. Was ist, das ist ja auch ein tolles Gefühl zu sagen, wir arbeiten, wir machen, wir tun.
Ja.
Und dann arbeitest du auf eine Sekunde hin, dann bam, passiert was oder auch ja. nicht. Und dann ist das, dann war's das. Ja. Es gibt ja viele Künstler, die sagen, ich lebe in dieser Vergänglichkeit. Genau das ist das Leben. Ich baue was auf, ich reiß was ab, ich präsentiere was. Es wird wahrgenommen oder es wird vergessen oder ich...
Aber das Krasse ist doch, dass du gar nicht weißt, was damit passiert. Vielleicht ist ja jemand in der Vorstellung gewesen, geht mit dieser Beschwingtheit nach Hause, trifft die Liebe des Lebens und sagt im Nachhinein in der Erzählung, wäre ich nicht an dem Abend im Theater gewesen, wäre ich nicht in die Bar gegangen, hätte ich niemals deinen Vater kennengelernt.
Ja, aber das ist das, was ich meine vorhin mit, du kannst vor 10.000 Menschen irgendwas sagen und es kann Tausende nicht interessieren, aber sein Leben wird verändert dadurch, natürlich. Das kann auch etwas Folge.
Aber du hast halt recht, dass es voll vergänglich ist, weil für dich als Schauspielender ist das...
Und das ist natürlich die Frage, ob man damit d'accord geht und sagt, natürlich ist das eine feine Sache für mich. Ich beschäftige mich mit wunderbaren Dingen. Ich führe Stücke auf, ich mache eine Lesung und habe einen tollen Abend und dann geht man wieder auseinander und jeder nimmt was Unterschiedliches für sich mit. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nein, ich möchte auch mal vor die Kamera, ich möchte auch mal vor das Mikro, dann... Ja, ist geil. Das auf Band?
Weißt du? Als Sechsjähriger habe ich geübt dafür.
Genau.
Das soll jetzt bleiben. Genau.
Und dann ist vielleicht irgendwann, ist das mal, das kann auch gelöscht werden. Ja? Und, aber ich habe dann so gedacht, naja, aber der Film, der existiert dann auf einer DVD und eine Filmsynchronisation, die kann man immer wieder angucken.
Ja.
Und natürlich ist es eine gewisse Art des, wie heißt das, wenn man etwas in eine Form bringt, oder also
ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Also des Aggregatzustandes,
sagen wir es mal so.
Ja, die Veränderung des Aggregatzustandes, dass ich etwas von mir gebe, irgendwo hingebe und sage, hier ist es, ich kann es anfassen, verdammt nochmal. Und natürlich, es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, scheiße, ich habe nichts. Ich habe ein Textbuch vielleicht, aber wen interessiert es? Also wen interessiert es? Und das darf man nicht unterschätzen, wie du gesagt hast, natürlich ist ein künstlerisches Dasein für andere Menschen kann es durchaus wahnsinnige
sein
und, Dinge verändern. Aber die Frage ist, was will man ja auch? Reicht einem das an Output?
Ja.
Oder sage ich, das ist wirklich ein ganz simpler Gedanke gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, das wäre doch auch mal toll, so eine DVD mit einem Film von dir in der Hand zu halten. Das ist... Ja. Gar nicht, dass man jetzt sagt, ich will jetzt mein Regal vorher machen mit irgendeiner tollen Filmesammlung.
Nee, das verstehe ich.
Sondern das ist so eine Kleinigkeit. Und dann denkt man sich natürlich, weißt du, die Dinge, die wir jetzt machen, auch im Tonstudio, im Synchron, im Hörspiel, die sind auf Band, die bleiben. Und dann kann man auch mal eine kleine Erinnerung auf einem festgehaltenen Medium sozusagen speichern. Ob man das jetzt, ich meine, deine Frage war, ob ich das der Nachwelt hinterlassen will.
Weißt
gut, ist dann natürlich eine philosophische Frage, ob das mein letzter Wille ist, zu sagen, bitte tragt auf Wikipedia ein. Und er hat ganz viele schöne Hörspiele gemacht. Ja.
Aber wir hinterlassen danach mit jetzt noch etwas Schönes.
Jetzt kommt's.
Du liest uns noch was vor.
Ja.
Du hast etwas mitgebracht.
Ich formuliere es jetzt. Ach, ich habe doch hier eine ganz tolle Zeitung in meiner Tasche. Dr. von Hirschhausens Gesundleben, die wunderbare Zeitung. Ich habe ja ein Interview gelesen von ihm, das macht er mit einem Professor. Nee, mit einem Bestsellerautor, genau. Bestsellerautor Rolf Dobelli versucht vernünftig und gelassen zu leben. Vorbilder des Schweizers sind die antiken Stoiker. Ein Gespräch über Vernunft und Gefühl in der Medizin, in der Liebe und den Versuch, die Welt zu retten. Die Überschrift ist, wie viel Vernunft ist vernünftig?
Das ist ein Ausschnitt daraus.
Und da habe ich jetzt einen Ausschnitt, genau.
Ja.
Und der hat mich nämlich sehr fasziniert. Wir haben darüber vorhin schon ganz kurz gesprochen. Ich versuche, verschiedene Stimmen anzuwenden. Oder nee, du liest doch einfach mal. Josef liest die Frage und ich lese die Antwort. Es ist ein Interview.
Wenn ich jetzt die Hirschhausen-Stimme, der hat...
Nein, brauchst du nicht. Ist scheißegal. Nein. Wir machen das ganz anders. Josef liest die Frage, ich lese die Antworten. Genau.
Worauf bist du neidisch?
Ich bin nicht mehr neidisch.
Auch nicht auf Leute, die mehr Bücher verkauft haben als du?
Nein, ich will für die nächsten 30 Jahre, die ich noch zu leben habe, oder meine 9837 Tage...
Hast du das ausgerechnet?
Ja, ich habe eine Uhr, die zurückzählt. Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, basierend auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit für die männliche Lebenserwartung.
Steht die bei dir im Schlafzimmer?
Die Uhr hängt bei mir im Büro. Und ich kann dir sagen, ich habe jetzt noch 9837 Tage. Die will ich nicht vermiest haben durch Neid. Das ist die dümmste Emotion, die du haben kannst. Gibt es irgendeinen positiven Aspekt von Neid? Trauer zum Beispiel ist auch eine negative Emotion, aber sie dient der Verarbeitung, weil jemand gestorben oder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Trauer hat einen Nutzen. Bei Neid finde ich keinen. Und ich finde das ganz tolle Aussage, dass ein Mensch sagt, ich bin nicht mehr neidisch. Mhm. Und ich habe eine Uhr in meinem Büro, die rückwärts zählt.
Das finde ich auch creepy, muss ich sagen.
Ich fand das... Erst lustig, dann fand ich es creepy, aber dann fand ich es auch wieder lustig.
Ja, das ist ja auch was, es kann auch was Schönes haben.
Ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt eine Uhr, wo dann steht 9837 Tage noch zu leben. Mhm. Was löst denn das in einem aus?
Sau viel Zeit. Man kann es vor allem überhaupt nicht abschätzen.
Nee, ne?
Und deswegen trinken wir es aber noch schon mal.
Unser letztes Glas, genau.
Ach, nein, Prost, schön, dass du da warst. Mhm. Wir machen jetzt hier... Der Podcast geht zu Ende. Wir quatschen einfach noch weiter. Das soll uns doch nicht abhalten.
Überhaupt nicht. Schätze. Ich wollte noch was sagen, weil wir so schön philosophisch geworden sind. Das steckt ja auch in dem Text und in dem Thema, was wir vorhin auch hatten, mit neidisch sein, negative Energien, die einen eigentlich nur selber behindern und der Welt nicht gut tun und einem selber nicht gut tun. Und dann zu sagen, scheiß doch einfach mal drauf, kümmere dich um dich selber und hab eine gute Zeit oder versuch das Beste aus deinem Leben zu machen, wie auch immer das aussieht. Es ist ja durchaus in Ordnung, dass man Schwierigkeiten hat oder an Mauern stößt, an denen man auch nicht vorbeikommt. Das ist logisch. Ja. Aber diesen Faktor zu haben, wie er zum Beispiel sagt, ich das brauche ich gar nicht mehr. Finde ich großartig.
Die meisten Männer von euch haben jetzt noch 9000, wie viel?
9837
Tage Zeit, an unsere Folgen zu hören. Nein, genießt eure Zeit. Wir genießen noch unsere Zeit weiter. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war sehr schön. Das war Jeremias Koschotz und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.